Das Serienjahr 2021 hat uns unglaublich viele tolle Geschichten und Figuren beschert. Und so schauen wir zurück auf die 21 besten neuen Serien und Staffeln der letzten 12 Monate. Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir über alles reden, was eure Streamingdienste so zu bieten haben. Netflix, Amazon, Disney+, RTL+, Magenta TV, Apple TV+, Mediatheken, alles, was wir so haben. Wir zählen das ja immer ganz gerne auf. Aber heute haben wir wirklich den Rundumschlag dabei, denn heute wollen wir am Ende des Streaming-Jahres über das Beste reden, was die Serienwelt so zu bieten hatte. Und weil die besten Serien ja eine recht subjektive Sache sind, würde ich mal sagen, weil jeder natürlich andere Lieblingsserien 2021 hatte, habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die dann ein bisschen Abwechslung hier reinbringen werden. Und zwar einerseits an meiner Seite habe ich natürlich Moviepilots Serienverantwortlichen und man könnte sagen Seriensüchtigen Max. Hallo Max.
Hallo, mein Name ist Max und ich habe ein Problem.
Hallo Max.
Und die zweite Stimme, die ihr da gerade schon gehört habt, ist unser Special Guest. Wir freuen uns nämlich ganz besonders, heute Sebastian Gertschikow bei uns zu haben. Hallo Sebastian.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu einem Podcast, vor dem ich sehr viel Angst habe. Weil ich weiß, wie viel Serien Max so irgendwie gefühlt guckt und ich glaube, ich werde hier ein bisschen abstinken. Bin ich auf 5 neue Serien gekommen.
Sehr gut. Wir sind hier auch alle ganz lieb und Sebastian kennt ihr natürlich, wenn ihr den Leinwandliebe-Podcast hört, da als Moderator, der euch die ganzen neuen Kinofilme vorstellt, die so übers Jahr hinweg unbedingt eure Aufmerksamkeit verdienen. Also hört da auch gerne rein und ich glaube, Sebastian, ihr habt da auch schon Jahresrückblick jetzt.
Ich wollte gerade sagen, genau, weil die gute Jenny von Moviepilot ist ja jetzt dabei gewesen, zusammen mit mir und Christoph. So ein Podcast, vor dem ich auch jedes Jahr aufs Neue Angst habe, weil ich weiß, dass Christoph irgendwie gefühlt, ohne nicht 3 Filme abends geguckt zu haben, gar nicht erst ins Bett geht. Und ich weiß, der ist ja dann auch viel bei den Festivals unterwegs und Jenny ist ja auch sehr, sehr viel für euch irgendwie bei den Festivals, je nachdem, wie das so mit Covid so gerade irgendwie geht, aber da es ist immer so, da komme ich auch ein bisschen schwitzen. Nicht ganz so doll wie bei euch beiden hier, weil Serien ist immer nochmal so ein anderes Thema, aber ja.
Es sei denn, es ist The Walking Dead, dann reden wir sehr gerne ausführlich
darüber. Dann reden wir natürlich sehr gerne ausführlich darüber, ja.
Genau, da kennt ihr euch zwei auf jeden Fall sehr gut schon. Und wenn wir jetzt 2021 angucken als Serienjahr, wenn wir, ich sag mal, in 5 Jahren zurückblicken, was denkt ihr, was werdet ihr von 2001 noch in Erinnerung haben, beziehungsweise wie werdet ihr dieses Jahr in eurem Gedächtnis abspeichern? Gab's was Besonderes,
Max? Es war das Jahr, in dem die MCU-Serien gestartet sind.
Das stimmt.
Das ginge nach der großen Flaute letztes Jahr, dieses Jahr richtig los mit WandaVision, hat dann Phase 4, die Serienphase jetzt mit eingeleitet. Und dann kam Loki, What If, Falcon and the Winter Soldier und Hawkeye. Und
Hawkeye, genau, ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch irgendwo meine Antwort gewesen, weil so natürlich ist es auch wieder ein weiteres Jahr, was wir in Corona mit Serien gucken verbracht haben. Aber tatsächlich so, das MCU wirklich mal auf dem kleinen Bildschirm zu sehen und auch zu sehen, was Kevin Feige und Co. sich da so ausgedacht haben, um diese 4. Phase loszutreten, ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen.
Und dadurch halt vor allem auch Disney Plus hat da wirklich so eine neue Ära jetzt dieses Jahr begonnen. Mhm. Weil letztes Jahr, die letzten 2 Jahre, also seit dem Start, gab es ja nicht so viel Original-Content bei Disney Plus. Das war schon Star Wars und jetzt dieses Jahr Marvel. Aber dieses Jahr ist ja noch der Star-Bereich jetzt gestartet. Es war im Februar 2021 und damit ist ja eine ganze Flut an Filmen und Serien mit dazugekommen von Fox halt, von ABC, Freeform, da ist ja extrem viel jetzt dazugekommen, was so ein bisschen auch für erwachsenere Zuschauende geeignet ist.
Genau, Disney Plus ist jetzt nicht länger nur ein Kinder- oder Familiensender, wie es ja manchmal wahrgenommen wurde vorher, sondern jetzt eine große Plattform einfach für alles.
Also 2021 ist das Jahr, in dem Walking Dead zur Disney-Serie wurde in Deutschland.
Oh Gott, ja stimmt. Das ist ja auch ein bisschen, es klingt gruselig, wenn du es so sagst.
Also bei Disney Plus hatte sie geöffnet und gleich als erstes kommt so ein großes Bild von Michonne und dachte, geil, neue Disney-Prinzessin.
Sehr schön, aber dann gehen wir jetzt mal wirklich ans Eingemachte. Jetzt will ich mal von euch wissen, wie viele Serien habt ihr denn geschafft in diesem letzten Jahr? Ich fange mal mit Sebastian an.
Ich wusste, dass
hast
das
du,
kommt.
Hast du mal gezählt oder zurückgeblickt?
Also ich habe so, und jetzt haltet euch fest, da draußen so wie hier drin, ich habe es tatsächlich auf, wenn ich mich nicht verzählt habe, 17 Serien geschafft.
Mhm.
Das ist schon, mein Problem ist halt auch, nachdem ihr mich wieder eingeladen habt, bin ich ins Schwitzen geraten, weil das Schlimme ist, oder was heißt schlimm, so schlimm ist es nicht, aber ich hinke halt immer so ein bisschen hinterher, weil ich A, nicht so viele von den normalen Streaming-Anbietern, also ich bin bei Netflix, Amazon Prime und Disney Plus. Alles, was woanders läuft. Also ich weiß zum Beispiel, da reden wir, glaube ich, auch noch, dieses Mare of Easttown oder so, wo ja alles von schwärmt, würde ich total gerne sehen, aber geht halt nicht. Und ich gucke halt wahnsinnig, ich habe halt viel von dem alten Kram nachgeholt. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben Mad Men geguckt. Ich habe das erste Mal, ich weiß, Schande, dass man das 2021 macht, auch Mr. Robot geguckt. Also ich hole.
Das ist keine Schande, die habe ich letztes Jahr zum ersten Mal geguckt.
Ach so, ne, okay, perfekt, dann ist das keine Schande.
Und ich habe auch Mad Men erst letztes Jahr nachgeholt. Also siehst du?
Ich hole halt irgendwie super viel. So, und gleichzeitig habe ich meinen Medienkonsum dahingehend umgestellt, dadurch, dass ich wegen Covid nicht mehr mit den Öffentlichen fahre, fehlt mir die Zeit zum Lesen. Also habe ich mich irgendwann entschieden, wenn ich nach Hause komme, wird erstmal eine Stunde gelesen. Und das ist natürlich eine Stunde, die fehlt dir zum Seriengucken. Und das ist natürlich ein bisschen kritisch, deswegen wurde es bei mir immer ein bisschen weniger und weniger.
Das ist völlig in Ordnung. Und ich denke, es ist auch ein guter Ansatz, gerade du als Filmgucker, dass du einfach dir anschaust, was sind wirklich die Serien, die sich herauskristallisieren, also die man gucken muss. Und dann kannst du es, wie jetzt unsere ZuhörerInnen, die jetzt heute zuhören, sagen, oh, die 21 besten Serien 2021, die picke ich mir raus. Mhm. Da haben schon mal andere vorgetestet. Da muss ich jetzt nicht in manche Sachen mich noch durchquälen, die ich wahrscheinlich nie hätte sehen wollen. Ja. Also bei mir ist es so, ich habe mal nachgezählt gestern Abend. Aktueller Stand ist, ich habe 158 Staffeln von 122 unterschiedlichen Serien gesehen. Ist wow. auch schon eine ordentliche Anzahl.
Wow.
Und weil es mich auch interessiert hat, habe ich geguckt, es sind 62 neue Serien, also wo ich Staffel 1 gesehen habe, 35 neue Staffeln, also von Serien, die ich schon liebe und mag und weitergucken will, und 26 ältere Sachen, die ich endlich mal nachholen wollte.
Siehst du, so aufgeschlüsselt habe ich das bei mir zum Glück gar nicht.
Ich fand das mal ganz interessant. Ich wollte mal wissen, was eigentlich so der Schnitt ist, weil man will ja doch ab und zu mal gerne ein paar Klassiker nachholen.
Okay, ich wollte mir diese Frage für Max aufheben, aber ich mache sie jetzt, weil erst der mich ja jetzt schon. Wie macht ihr das? Also ich meine, ihr seid ja zwei Menschen, die auch noch ein soziales Umfeld haben, die auch noch zur Arbeit gehen und irgendwie auch mal ins Kino gehen und ein Buch lesen und rausgehen. Und wo schaufelt, bei Max frage ich, ich glaube, Max ist so ein Vampir, der schläft einfach nicht. Oder irgendwie, wie kriegt man das hin, so viel auf einmal zu gucken?
Also es gibt Serien, die gucke ich so nebenbei, dann doch schon mal zum Frühstück oder Mittagessen, weil ich sie einfach abarbeiten will. Aber gerade so auf Wachen, die ich mich freue, die hebe ich mir für den Abend auf und dann gucke ich dann halt mal drei Serienepisoden statt einem Film. Mhm. Und das geht dann auch auf. Ich merke schon, ich habe deutlich weniger Filme geguckt dieses Jahr als Serien. Da muss es sich irgendwie ausgleichen, aber das passt
bei mir,
schon.
Das hat sich bei mir tatsächlich geändert, weil ich habe dieses Jahr tatsächlich mal sehr viel mehr Filme geguckt als sonst noch. So hebelt sich das dann wahrscheinlich wieder aus.
Aber wie du schon vorhin gesagt hast, das stellt sich dann abends so die Frage, lese ich jetzt eine Stunde oder gucke ich anderthalb Folgen von irgendeiner Serie?
Ja,
und bei
genau.
mir ist leider die Entscheidung immer zugunsten der Serie. Deswegen habe ich dieses Jahr echt kaum gelesen oder Comics gelesen. Ich wollte eigentlich viel mehr PlayStation 5 spielen, aber habe ich dann leider nicht.
Schreib es noch in die Wunde. Ich will auch gern PlayStation 5 spielen, aber ich habe immer noch keine.
Ja, die Gaming-Zeit, siehst du, die brauche ich nicht. Die ist bei mir völlig weg insofern. da kann ich die schon mal abrechnen. Und die Lesestunde habe ich auch, die du dir eingerichtet hast. Das war bei mir auch die Umstellung.
Auch wichtig.
Und was ich auch noch interessant fand, was ich noch gar nicht mitgezählt hatte jetzt in dieser Abrechnung, ist, dass ich 43 Serienpiloten geschaut habe von Serien, die ich dann nicht weiter gucken wollte. Also okay, 43 krass. Serien, die ich mir gespart habe, könnte man auch sagen.
Aber wie entscheidest du das? Also wenn du wirklich so sagst, so, okay, nee, also die erste Episode war wirklich richtig kacke, so, da will ich jetzt nicht mehr weitergucken.
Genau, und dann warte ich ab, ob sich vielleicht doch noch irgendwie ein Hype drum entwickelt, dass ich vielleicht noch der zweiten oder dritten mal eine Chance gebe, aber es ist einfach dann so ein Bauchgefühl, dass ich sage, oh, da habe ich echt keinen Bock drauf gerade hier.
Da habe ich auch einige Serien, wo ich nach der ersten Folge keinen Bock mehr habe, aber dann merke oder sehe, ach, es sind nur 6 Folgen, dann gucke ich es halt komplett, damit ich es in meine Liste mit aufgucken
kurze
kann.
Kurze Episoden und kurze Serien sind da immer eine Krux, wenn man denkt, man kann sie ja schnell noch. Das sind ja nur so wenige. Aber erzähl mal jetzt, Max, bist du dran. Schockier uns.
Das Jahr ist ja noch nicht um, aber ich bin jetzt schon bei über 300. Also man merkt auch wirklich, dass viele Serien kürzer geworden sind. Ja. Also es gibt halt viel weniger 10, 13 Folgen Serien. Und dieses Network-Konzept, das gibt es ja wirklich nur noch im Network mit 22 Folgen in den USA. Und von daher ist so, ich glaube, 8 Folgen ist so der neue Sweet Spot von Netflix. Mhm. Dass sie jetzt in Richtung 8 Folgen gehen.
Geht auch schon Tendenz zu 6, glaube ich, langsam. Mal gucken, was da noch kommt.
Ja, ja. Und ich habe geguckt, also rund 100 davon waren auch Netflix-Serien. Also ein Drittel Netflix. Das ist schon, ja. Das ist schon viel. Und Filme habe ich dagegen aber geschafft, 170.
In einem Jahr.
Da habe ich mehr geguckt.
Sehr gut.
Da sind aber Kurzfilme auch mit drin. Oh.
Den Schnitt etwas strecken. Sehr gut, sehr gut. Wenn wir jetzt euch gleich ein paar Serien aus dem Hut ziehen, dann wollen wir euch natürlich kurz erklären, wie die zusammengesetzt wurden, diese besten Serien 2021. Und zwar hat jeder von uns dreien 5 Lieblingsserien mitgebracht, die dieses Jahr besonders toll für uns waren und uns begeistert haben. Und dann haben wir noch 5 weitere, die in der Community von Moviepilot, also bei dem Bewertungsschnitt, wenn wir uns den angucken, ganz oben dabei sind. Und eine beste Doku-Serie, weil wir auch nur eine Doku-Serie haben wollten. Und da kommen wir dann auf 22 Serien, die wir euch bis zum Ende des Podcasts vorstellen wollen.
21 und oder 22?
21. Ach so, ja, stimmt, weil wir 21 natürlich zurückschauen. Nächste Woche werdet ihr 22 Serien erhalten, weil wir dann eine Vorschau machen auf die Serien-Highlights 2022.
Es ist verwirrend. Ja. Zu viele Zahlen.
Und vielleicht ganz kurz noch zur Transparenz. Wir nehmen diese Folge vor den Feiertagen auf. Das heißt, es sind gewisse Sachen noch nicht mit drin, die wir noch nicht berücksichtigen konnten, wie The Witcher Staffel 3, Boba Fett, der ist
Staffel 2.
Wie bitte? Staffel 2 von The Witcher, ja.
Oder hast du eine schon noch nicht gesehen?
Nee, doch. Ich habe natürlich die erste, habe ich schon 2-mal gesehen. Cobra Kai und sowas alles. Oder Succession sind einfach noch nicht genug Folgen, obwohl ich weiß, dass sie bei uns in der Redaktion ganz weit vorne mitspielen wird. Aber da habt ihr auch schon einen eigenen Podcast gehabt. Insofern ist das jetzt legitim. Und damit legen wir jetzt einfach mal los. Ich habe hier meinen Hut. Das ist so ein kleiner Zylinder aus Plastik.
Sieht sehr cool aus.
Der ikonische Streamgestöber.
Hast du den auch mal aufgehabt?
Irgendwann hatte ich den schon mal auf dem Kopf, aber der trägt sich nicht sehr angenehm, ist aus Plastik. Und ich ziehe einen ersten Zettel, der ist Max zugeordnet.
Oh.
Und da steht drauf, The Expanse Staffel 6 bei Amazon.
Nach unten in meinen Notizen. Genau, großes Sci-Fi-Highlight. Musste mit rein. Genau, die letzte Staffel habe ich mitgebracht von der besten Science-Fiction-Serie der letzten x Jahre. Ich wollte 10 sagen, aber so lange läuft die Serie noch gar nicht. Genau, die hat bei Moviepilot von der Community eine Wertung von 8,1. Das ist stattlich, könnte auch gerne noch höher sein. Und da ist bei Amazon Prime Video läuft derzeit genau die 6. und finale Staffel. Mit 6 Folgen, die laufen wöchentlich noch bis 14. Januar. Ich durfte aber vorweg schon alle 6 Folgen gucken. Deswegen kann ich die Season gutens Gewissen mit in meine Top-Liste reinbringen. Wenn ihr ein bisschen mehr ausführlicher zu The Expanse was hören wollt, könnt ihr in die Podcast-Folge 10 hören. Also ganz, ganz weit zurück scrollen. Da haben wir über die ersten 4 Staffeln so einen kleinen Einblick gegeben. Genau, und das ist, was die Expanse überhaupt ist, ist eine Science-Fiction-Serie, eine Adaption der Romanreihe von James S.A. Corey. Dahinter steckt das Autorenduo Daniel Abraham und Ty Frank. Und die 6. Staffel adaptiert jetzt den 6. Band Babylons Asche und die Novelle Strange Dogs. Aber es gibt eigentlich 9 Bände. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass es frühzeitig endet. Kann man damit argumentieren, dass innerhalb der Romanhandlung eine große Zäsur stattfindet von einem riesigen Zeitsprung, den die Serie gar nicht so hätte erzählen können. Weil die Schauspieler kann man nicht alle 30 Jahre älter schminken. Das würde man, okay, glaube ich, krass. Dann gibt's das Revival in 20 Jahren einfach.
Aber interessant. Ich wusste gar nicht, dass das auf einer Buchreihe auch basiert.
Jetzt ist Sebastian angefixt.
Das Interessante ist, also Max ist ja nicht der Einzige, der mir tatsächlich von dieser Serie immer und immer wieder vorschwärmt. Also ich habe ganz viele, Expanse, musst du unbedingt gucken, und du magst doch auch Sci-Fi und so. Aber wenn ich jetzt höre, das ist auch die letzte Season, dann juckt mich das schon mehr, weil ich mir denke, okay, gut, dann kann ich ja anfangen. Das ist dann wieder so ein gutes Projekt, was ich dann so 2022 irgendwie machen kann, um halt das dann so gemütlich so am Stück irgendwie durchzuschauen.
Du wirst es nicht bereuen.
Obwohl mich die Bücher jetzt auch so ein bisschen interessieren.
Dann versuche ich mal jetzt noch ein bisschen mehr anzuheizen, ganz kurz. Einmal so die Handlung spoilerfrei in dieser sechsten Staffel. Es geht wieder um die Crew der Rocinante, das ist ein kleines Raumschiff. Und das, die Crew war nach der fünften Staffel, oder in der fünften Staffel war die getrennt. Es gab so einzelne Stories und jetzt sind sie wieder beisammen. Aber Grund zur Freude gibt's leider nicht, weil sie trauen um einen Freund. Und die Erde steckt durch nicht enden wollende Asteroideneinschläge wirklich in einer schweren Krise. Mit globalen Ausmaßen. Und während die Inneren, das sind die Erde und der Mars, wirklich machtlos sind, langsam wird der durch den Extremisten Inaros vereinte Gürtel jetzt zu einer großen, fast schon Übermacht. Und es braucht wieder Hoffnung. Und dafür muss die Rossi-Crew schließlich eine letzte waghalsige Mission bestreiten. Eigentlich sind es zwei in der Staffel, aber es gibt eine letzte auch. Und für mich ist das mit einer der besten Staffeln von der ganzen Serie, weil wirklich es sind wirklich nur 6 Folgen und dadurch ist die Serie extrem oder die Staffel extrem dicht erzählt und begeistert vor allem durch den Payoff der zahlreichen komplexen Handlungsstränge, die über Jahre hinweg fortgetragen und aufgebaut wurden, die ganzen Charakterentwicklungen, das ist so was, das die Serie so besonders macht, dass sie halt über die ganzen Staffeln hinweg wirklich Konflikte und Charakterentwicklungen aufbaut, die sich immer weiter tragen. Dadurch wird sie halt auch viel komplexer, weil dann werden irgendwelche Sachen erwähnt, die mal in Staffel 2 oder Staffel 3 passiert sind und du musst gucken, ah, okay, sie war das nochmal, okay, ja, ja, okay, das ist passiert.
Also ein Binge lohnt sich wirklich.
Ich wollte gerade sagen, ne, das klingt echt so danach, so besser am Stück bingen, als
über Jahre hinweg,
über Jahre hinweg hat.
Genau, und ich finde, die letzte Staffel hat jetzt so weniger den Ereignischarakter, wie zum Beispiel jetzt so die finale Staffel von Game of Thrones, wo wirklich so der Plot so das Große war. Und hier liegt der Fokus halt mehr auf die Beziehung und die Charaktere und der thematische Bogen der Serie, der zu einem Abschluss gebracht wird. Was jetzt nicht heißen soll, dass es keine bombastische Action und Weltraumschlachten gibt. Aber das Herzstück von Expanse waren halt immer die tollen Figuren im Zentrum, durch die wir halt diese ganzen Konflikte im Sonnensystem erlebt haben.
Das war also unser erster Serientipp für 2021, was ihr gesehen haben
müsst. Ich musste mich jetzt zügeln, dass wir hier damit mal weiterkommen.
Ich habe derweil schon mal in unserem
Ich musste mich mit Nachfragen zügeln, weil ich aber ich glaube, ich muss mir einfach noch mal Folge 10 von Streamgestöber anschauen.
Ja, bitte.
Jetzt fragst du mich nachher.
Ich habe den nächsten Zettel unterdessen gezogen und habe da eine Serie dabei, die ich selbst hier reingetragen habe, nämlich Love, Victor. Das läuft bei Disney Plus, ist eigentlich eine Hulu-Serie. Und weil die letzte Staffel bei Hulu in USA letztes Jahr schon kam und die zweite Staffel dieses Jahr, hatten wir erfreulicherweise dieses Jahr 2 Staffeln, weil die etwas verspätet zu Disney Plus kamen. Bei uns hat eine Community-Wertung bei Moviepilot von 7,8, also ganz ordentlich, jeweils 10 Folgen in den 2 Staffeln. Und es geht um einen Jugendlichen namens Victor, wie der Titel unschwer erkennen lässt, der nach dem Umzug mit seiner Familie an eine neue Highschool kommt, nämlich in Creekwood. Da werden jetzt Love-Simon-Fans aufhorchen. Und dort muss er sich in seiner neuen Umgebung zurechtfinden, neue Freunde finden, die Probleme mit seinen Eltern, die in der Ehekrise stecken, ausloten und vor allem sich über seine sexuelle Orientierung bewusst werden und das mal so richtig mit sich selber ausmachen. Das ist ja auch ein schweres Thema, das erstmal rauszufinden. Und trotzdem ist dieser Wohlfühlfaktor dieser Serie enorm hoch für mich. Also, oh, da kann ich mich immer so reinlegen und denken, oh, jetzt sind da wieder all diese sympathischen Leute, die da rumlaufen und die zwar irgendwie auch alle ihre Probleme haben, aber dann doch unterschiedliche Perspektiven mitbringen auf dieses jugendliche Coming-of-Age-Thema. Und ja, es gibt Romantik, es gibt aber auch realistische Probleme, wie man umgeht mit bestimmten Sachen, wenn man erwachsen wird. Und tolle Gastauftritte für Love, Simon-Fans, kann ich ja schon mal anteasern. Und es kommt auch eine dritte Staffel, worüber ich mich sehr freue.
Vor allem nach dem Cliffhanger der zweiten Staffel.
Ja, der war so mies. Das war wahrscheinlich der mieseste Cliffhanger 2021. Wer es schon gesehen hat, wird wissen, was wir meinen. Und ja, wenn ihr mal was Schönes braucht, einfach nicht so die richtigen Untergangsszenarien, postapokalyptisch oder was sich da sonst noch so draußen rumtreibt, dann guckt euch unbedingt Love, Victor an. Das ist wirklich wunderschön. Sebastian, hast du davon schon gehört oder hast du den Film Love, Simon gesehen?
Ich kenne den Film, deswegen, also das, wie hängt das mit dem Film zusammen?
Also der Junge, die Hauptfigur, kommt an die Schule, wo früher Simon Spears zur Schule gegangen ist. Und da ist ja schon so eine kleine Legende so mit seinem Outing und so. Und da soll er sich nur dran messen. Und das ist eigentlich vor allem das Setting am Anfang erstmal ähnlich, aber es kommen dann durchaus auch Charaktere aus dem Film dazu. Mhm. Also es lohnt sich davor nochmal, also den Film zu gucken.
Weil das Buch basiert doch auch auf, der Film basiert doch auch auf einem Buch, oder?
Genau,
ist von Becky Albertalli. Ist das jetzt hier auch, oder ist das jetzt hier auch so, oder wurde das jetzt einfach weitergesponnen?
Genau, es wurde so weitergesponnen, aber die Autorin Becky Albertalli, die hat da auch teilweise mit als Beraterin fungiert, um das alles ein bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken.
Sowas ist immer ganz schön, wenn dann irgendwie der Autor oder die Autorin da wirklich noch selber mit, war bei Leftover. Was fand ich ja auch immer so faszinierend. Die erste Staffel ist halt irgendwie das Buch und Staffel 2 und 3 sind halt so, wir drehen jetzt mal frei, wir machen was ganz Eigenes. So. Und, aber ist cool, wenn solche Konzepte dann irgendwie weitergeführt werden. Weil ja, sowas bietet sich ja auch so ein bisschen an. So.
Genau, es funktioniert nicht immer, aber hier tut es das auf jeden Fall. Also schaut da gerne rein für etwas Wohlfühl, Serienfeeling. Dann krame ich auch direkt weiter. Wir müssen ja ein bisschen vorankommen hier. Und ziehe einen Zettel, der von der Community stammt, denn er ist grün. Oh, Color Coding heute. Und zwar Mare of Easttown ist hier drin gelandet. Da habe ich mich auch drauf vorbereitet, weil das nämlich auch eine meiner Lieblingsserien ist. Zufällig war diese Überschneidung da sehr praktisch. Und das kam bei uns zu Sky. Das heißt, eigentlich ist es ja eine HBO-Serie. Jetzt muss ich nur noch meinen richtigen Zettel finden. Hier ist er.
Zu viele Serien, zu viele Notizen.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Also die Daten habe ich nicht alle im Kopf. Nämlich, er hat eine 8,1 als Moviepilot-Wertung. Das ist richtig, richtig hoch und ist damit auf Platz 4 gelandet bei den besten Serien der Moviepilot-Community 2021. Es ist ein Kriminaldrama, eine abgeschlossene Miniserie mit 10 Folgen. Also einmal durchgeschaut, seid ihr noch fertig, was viele dann auch mal anreizt, da reinzuschauen. Mhm. Sebastian hat schon erzählt, er hat schon viel davon gehört, aber noch nicht geguckt.
Wie gesagt, so auch gerade auf Instagram vielen so auch so Filmseiten, denen ich da irgendwie folge, so auch Amerikanern, und so, die so, Mare of Easttown, total geil. So, ich warte, glaube ich, nur noch darauf, bis das vielleicht mal so richtig oldschool auf DVD oder Blu-ray geht.
Jetzt wisst ihr, was ihr Sebastian schenken könnt zum nächsten Weihnachten.
Ja, also bitte. Ne?
Und es geht um eine Ermittlerin in einer Kleinstadt in Pennsylvania, nämlich Mare Sheehan, daher auch der Filmtitel. Die wird von Kate Winslet gespielt und sie wird großartig von Kate Winslet gespielt. Sie untersuchte einen Mord an einer jungen Mutter und das geht nicht nur so sehr um den Mord, als auch um die ganze Dorf- bzw. Kleinstadtgemeinschaft, die damit involviert ist, weil natürlich, wenn alle sich kennen, irgendwie der Mörder in den eigenen Reihen sein muss und was macht es mit so einer verschworenen Gemeinschaft, die sich eigentlich von Kindesbeinen an kennen? Hat mich so ein bisschen manchmal an Broadchurch erinnert,
die Prämisse. Ich wollte gerade fragen, inwieweit unterscheidet sich das so ein bisschen von Broadchurch oder nicht?
Es hat noch ein bisschen anderen Tonfall, einfach weil natürlich auch der Lokalkolorit, der da mit reinkommt als Pennsylvania, schon noch anders ist als da in Großbritannien. Und vor allem, weil Kate Winslet so eine total abgebrühte Detective-Frau ist, die da mitmischt. Und man mag sie sehr, aber sie hat auch eine sehr direkte Art. Also eckt dann schon ab und zu mal an, hat dann noch ihre eigenen Probleme zu verdauen, wie das ihr Sohn vor einer Weile Selbstmord begangen hat und sie dann damit umgeht und irgendwie dessen Sohn als Oma quasi irgendwie aufzieht, aber dann Sorgerechtsstreit noch da irgendwie sich ankündigt. Und das ist einfach ein super intensiver Mix aus Krimi, Drama, Gesellschaftsstudie, wenn man so will. Menschen, die sich ewig kennen, genau, und dann aneinander geraten. Und ja, Kate Winslet ist einfach eine Wucht als diese Hauptfigur. Aber auch die anderen Darsteller sind so punktgenau besetzt. Also wir haben zum Beispiel Evan Peters aus American Horror Story, der da als junger Ermittler dazukommt und noch nicht so richtig weiß. Er will sich nicht aufdrängen, hat aber wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mehr Autorität, weil er ja von außen hingeschickt wurde. Dann haben wir Guy Pearce so als potenziellen Love Interest, der aber, wo sie ihn erstmal gar nicht an sie ranlässt, die Hauptfigur. Julian Nicholson ist großartig, Jean Smart, Max ist wahrscheinlich Jean Smart-Fan, oder? Sehe ich das
dieses
richtig?
Jahr war das große Jean Smart, ja, aber nicht in Deutschland, weil Hex immer noch nicht in Deutschland ist. Ich muss es jetzt einfach in jeder Folge erwähnen.
Also eine ganz, ganz große Empfehlung, nicht nur für Krimi- und Drama-Fans, sondern für alle, dass es eine Serie ist, die ihr 2021 nicht auslassen dürft.
Klingt gut. Vor allem ja auch ziemlich großer Cast so, ne? Also ist ja cool, was man mittlerweile so für Miniserien an Leuten so doch rankriegt.
Oh. Nicht schon wieder, Esther?
Ich wollte nicht schon wieder, ich schmeiß den Zettel nochmal zurück. So.
Das ist was Grünes.
Es ist was Grünes. Guck ich mal hier, was Gelbes. Was Gelbes hatten wir noch nicht, oder? Was ist das hier? Sebastian, das ist doch mal sehr gut. Oha. Wir haben hier Sex Education Staffel 3 von Sebastian.
Yay! Ja, Sex Education. Für mich immer noch eine der frischesten und besten Serien, die ich seit langem so gesehen habe. jetzt mittlerweile schon in Staffel 3. Und ich mag wirklich, wie diese Serie so dieses Teenager-Feeling aufgreift, ohne dabei irgendwie zu abgedroschen zu werden. Und gerade auch so in diesen Themen, so sexuelle Orientierung, wie finde ich raus, worauf stehe ich eigentlich und so, dass das immer was ist, was nie zu preachy wirkt oder so, sondern wirklich irgendwie für jeden so seinen Platz findet und auch so die einzelnen Storys dann wirklich dazu findet, um das irgendwie weiterzuerzählen. Was ich bei Staffel 3 trotzdem ein bisschen schwierig fand, wir sind ja in der Mordale High und es kommt ja eine neue Direktorin. Und so cool ich dieses Konzept auch fand, ich fand, sie war mir teilweise ein bisschen zu krass. Also das hatte ja schon so was sehr, sehr Diktatorisches, so nach dem Motto, und ihr dürft hier alle irgendwie gar nicht mehr und wir trennen jetzt am besten noch Jungen und Mädchen. Und dann gibt's ja auch so ein bisschen so diese Schwierigkeit, was bist du jetzt, wenn du zwar körperlicher Mädchen bist, dich aber als Junge identifizierst und so. Das hat da natürlich dann gut reingepasst. Nichtsdestotrotz fand ich diese Figur der Direktorin ein bisschen hart überspitzt. Ich weiß nicht, wie es euch da so ging, weil ich gehe mal davon aus, dass ihr die Serie ja auch, also die Staffel auch gesehen habt. Das fand ich ein bisschen schwierig. Es hat mich so ein bisschen rausgeworfen. Nichtsdestotrotz fand ich alles sehr, sehr schön, wie sie diese ganze kleine Gruppe, die wir ermitteln. Ich meine, es ist ja nicht mehr nur Otis und Maeve, die ja irgendwann in Staffel 1 diese kleine Sextherapiestunde da aufgemacht haben, sondern alles andere drumherum, was viel, viel größer ja noch ausgebaut wird und was für mich immer noch so diesen Charme dieser Serie ausmacht.
Ich denke auch, dass sie teilweise schon eine ziemliche Karikatur war, wie sie angelegt wurde so. Am Anfang weiß man noch gar nicht, in welche Richtung sie so schwingt und dann wird sie auf einmal zu so einer Tyrannin. Aber für mich hat es insofern Sinn gemacht, dass sie ja eine Figur ist, die Gegenwind geben muss, damit die Schüler irgendwie aufbegehren oder ihr wahres Selbst richtig zeigen können. Und das hatten wir in den Staffeln davor teilweise durch Mitschüler, aber irgendwie ist ja doch in der jüngeren Generation schon viel mehr Akzeptanz und so vorhanden, also dass die untereinander so miteinander umgehen können und sich akzeptieren, dass eher so schon die Erwachsenengeneration ist, die dann ja dann mal sagt, ich verstehe nicht, was du sein willst oder was du sagen willst und dass es dann vielleicht dann doch irgendwie auf der Ebene zumindest ein bisschen realistischer ist.
Ja. Und sie konnte ja auch eigentlich verstehen, das war diese non-binäre Person da an der Schule. Und trotzdem musste sie das als Autoritätsperson dann doch irgendwie durchsetzen, was sie angeordnet hat und darf sich dann nicht selber irgendwie ihre eigenen Regeln durchbrechen.
Ja, ja.
Aber ich kann das total nachvollziehen. Also am Anfang dachte ich auch, oh, jetzt wird die klischeehaft. Dann gab es so Momente, dachte ich so, okay, jetzt brechen sie mit dem Klischee. Und dann ging sie aber doch wieder so als klischeehafte Dolores Umbridge teilweise durch die Schule.
Ja, ich bin echt gespannt, wie es da denn in den Staffel 4 weitergehen wird. Weil irgendwie diese Serie mag ja irgendwie, habe ich so das Gefühl, seine beiden Hauptdarsteller nicht. So Otis und Maeve, so seit Folge 1 denkst du, ja, die beiden, ja, die. Und dann immer noch, na okay, warten wir mal ab, was Staffel 4 uns so bringt.
Ja, ja. Nichtsdestotrotz finde ich es echt stark, wie diese Serie es schafft, eigentlich ihr Qualitätslevel zu halten. Also absolut, ja. Immer wieder mit neuen Problemen oder auch mit neuen Liebesgeschichten zu beeindrucken. Und deshalb schalte ich da auch immer wieder gerne ein.
Weil sie, glaube ich, da halt auch wirklich so gut am Puls der Zeit gerade so sind, ne? Und dann natürlich viele so Themen reinpacken, mit denen man sich dann wahrscheinlich wirklich irgendwo auch heutzutage noch mehr irgendwie beschäftigt. Und das ist wirklich ganz spannend. Und sie zieht das nächste aus dem Hut.
Kram, kram, kram. Was haben wir denn hier? Einen langen grünen Zettel, also Community. Oh, Sebastian, du darfst noch mal ran.
Ich darf noch mal.
Arcane steht hier drauf.
Wow. Ja, jetzt haust du aber gleich hier mit den höchsten raus.
Das ist nämlich tatsächlich Platz 1 der Movieplot-Community mit einer 8,6. Kaum zu glauben, also eigentlich schon zu glauben, weil wir haben alle die Serie gesehen und geliebt, aber erzähl
krass,
doch mal, Sebastian.
Krass. Ja, Arcane, das Lustige ist, ich bin mit Arcane das erste Mal in Berührung bekommen, weil wir zu diesem Wild Rift Handyspiel so einen verkauften Deal bei YouTube hatten. Und dann hieß es, oh ja, hier. Und da gibt es dann auch noch eine Serie dazu. Und ich bin ja so überhaupt kein League of Legends-Fan. Also ich weiß, dass es dieses Spiel gibt. Und ich weiß, dass da draußen wahnsinnig viele Menschen das total gerne zocken. Und da dachte ich schon so, okay, jetzt kommt irgend so eine Animationsserie von Netflix zu League of Legends. So. Und dann war so, Videospielverfilmungen sind für gewöhnlich so 95% auch irgendwie nicht wirklich gut. Und ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen gesträubt, in Arcane irgendwie zu gucken, bis ich dann doch mitkriegte, okay. Alle um mich herum sind so, oh ja, Arcane, muss man unbedingt gucken. Und dann habe ich mich tatsächlich auch zu breit treten lassen und war wirklich sehr fasziniert davon, wie diese Geschichte dieser zwei, ja, ungleichen Schwestern Vi und Powder da, oder später heißt ja dann Jinx, auserzählt wird und auch diese Welt, so dieses Cyberpunk-artige mit der Oberstadt und der Unterstadt und wie die Leute sich da auch irgendwie, auch dieses Thema mit Magie und Magie in Verbindung mit Technologie und wie sich das denn hier aufbaut und wir ja wirklich nicht nur die beiden Schwestern haben, sondern auch in der Ober- und Unterstadt die unterschiedlichsten Charaktere, auch der Look ist ja wirklich absolut fantastisch.
Die Animation ist so großartig.
Ja, also ich finde, ich hatte manchmal so ein bisschen wirklich so Spider-Man Into the Spider-Verse-Vibes, so, weil die echt so das Gefühl hatte, man testet hier auch mal so ein bisschen aus, was man mit Animation eigentlich machen kann. Und da sind so Bilder, da kann man sich gar nicht satt sehen, weil ich finde auch, gerade als jemand, der so diese Cyberpunk-Fantasy-Welten gerne mag, so sieht das wirklich fantastisch aus, so mit diesen Städten und diesen Zeppelin und die Waffen, die da haben und diese ganzen Prothesen, die es denn noch irgendwann gibt und so.
Mutationen.
Ja, total geil. Also ich fand auch schon immer toll, im Rad sitzt doch eine Frau, die hatte mit diesem tickenden Umhang. Ja, diese Halskrause. Ich dachte so, ja, warum nicht so? Sie sieht cool aus, aber hat
wahrscheinlich auch Details, die dieser Welt dann einfach noch mehr Fleisch geben, ja, und die es irgendwie so glaubhaft machen, auch wenn es natürlich was völlig Abgedrehtes, fern von unserer Lebensrealität ist.
Na, und vor allen Dingen, was ich spannend fand, du hast ja diese ersten drei Episoden, die ja eigentlich so gefühlt so eine kleine Mini-Geschichte in sich erzählen, so, wo du, ja, wie so eine Art Prequel, und dann hast du ja von Folge 3 zu Folge 4 so einen Zeitsprung von, was, 10 Jahren oder so, möglicherweise irgendwie so, und wie das dann so weitergeht, und dass du allein schon in diesem diesem Mini-Finale in Folge 3, so, also so eine Serie ist das hier so. Die geht auch noch an die Gefühle und nicht nur ans Action- und Cyberpunk-Spektakel. Also ja, da muss ich sagen, das ist so eine Serie, die wird ihrem Hype dann irgendwo doch echt gerecht. Und da kommen wir bei meinen Serien noch zu einer, wo ich mich das aber so ein bisschen frage, ob die dann ihrem Hype gerecht wird. Aber Arcane auf jeden Fall. Und vor allen Dingen das Schöne, finde ich, ist, du musst jetzt keins dieser Spiele gespielt haben.
Genau.
Also ich glaube, ich kenne jetzt niemanden, der League of Legends gespielt hat, der mir hätte sagen können, so, boah, und da Easter Egg und da, oh, der Name und hier so. Aber ich wette, auch das ist da halt drin, ne? Weil diese Riot Games da natürlich auch mit involviert sind. Das Einzige, was ich merkwürdig fand, ist, dass das immer so ein bisschen so die Imagine Dragons Show war. Es gibt da, ich weiß nicht, ist das Folge 5 oder so, wo es sogar diesen Cameo-Auftritt von Imagine Dragons, wo ich mir dachte, okay, das klippt ihr jetzt so raus und dann habt ihr euer Musikvideo.
Der Titelsong ja auch schon, oder? Vom
Vorspann, genau. Aber ansonsten, ja, kann ich mich der Community nur anschließen.
Und ich als großer Animationsfan finde das auch super, dass die Serie jetzt wirklich so einen Hype bekommt und so gut angenommen wird, weil das ja schon immer so oft Animationsserien so ein bisschen belächelt werden. So, oh nee, das ist eigentlich was für Kinder. Mhm. Oder wenn es Animation für Erwachsene ist, dann ist es echt hässlich gezeichnet. Mhm. Weil so toll auch BoJack Horseman als Serie ist, es ist auch echt krackelig gezeichnet
bei
Rick and Morty.
Klar. Rick und Morty, ja, genau.
Und da bin ich echt, hat mich echt weggepustet, die Animation. Ich hatte es auch in meinem Seriencheck geschrieben. So eine Mischung aus, wie du sagst, Into the Spider-Verse und Klaus, dieser Netflix-Film vom 2019.
Es hat mich, kennt ihr die Spiele Dishonored?
Nee.
Da spielt man so im ersten Spiel so einen Assassinen, auch in so einer sehr cyberpunkigen Stadt. Und ich musste bei der ersten Folge sofort.
Meinst du Steampunk oder Cyberpunk?
Naja, es ist so eine Mischung aus. So, also, das fand ich ganz spannend. Stimmt, ja, wenn dann eher Steampunk natürlich, klar, nicht Cyberpunk. Das wäre ja ein bisschen.
Das Blade Runner.
Genau, ja, stimmt. Aber an das Spiel muss ich auch ein bisschen denken.
Und so gerne wir noch stundenlang über Arcane weiterreden würden, ziehe ich jetzt schon mal den nächsten Zettel. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Und habe hier eine Max-Zettel.
Oh, 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 oh.
It's a sin.
Da, 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 da.
La.
Habe ich sofort, ja, la, sofort ein Ohrwurm, wenn It's a Sin kommt.
Da muss ich sofort an Bronson denken.
Damit hat es nichts zu tun.
Nein, nein, aber es gibt hier den Pet Shop Boys Song, It's a Sin. Der wird ja auch in einer sehr, sehr coolen Sequenz gespielt.
Genau, um den Song geht es auch. Song, ja. Genau, das ist eine britische Miniserie von Russell T. Davies. Das ist der Serienschöpfer von Years and Years, den Doctor Who Reboot und Queer as Folk. Und die lief in Deutschland dieses Jahr bei Stars Play. Kann man die streamen? 5 Folgen sind das nur. Also es gibt keine Ausreden. Die Serie hat nur 5 Folgen. 5 hochemotionale Folgen, genau.
Richtest du das gerade an mich? Es gibt keine Ausreden.
Ich habe sie gesehen, ich denke schon.
Genau, bei der Moviepilot-Community eine 8,0. Das ist schon recht gut. Ich würde jetzt mal die Handlung kurz zusammenfassen, damit ihr wisst, worum es geht in It's a Sin. Dort geht es um Richie, Colin, Roscoe und Ash. Das sind 4 junge, schwule Männer, die gemeinsam mit ihrer Freundin Jill in einer Londoner WG leben, dem Pink Palace. Und dort in der Großstadt genießen sie die Liebe und können erstmals ihre Homosexualität ausleben, was sie zuvor zu Hause bei ihren Familien nicht konnten, weil das Ganze spielt in den 1980er Jahren, Großbritannien der 1980er Jahre. Und dieser befreite Lebensabschnitt wird nur leider von einer sehr großen Tragödie überschattet. Denn im Jahr 1981, wo die Serie startet, breitet sich so eine rätselhafte Krankheit innerhalb der queeren Community aus langsam. Und das wird das später, das bekannte HIV-Virus. Und immer mehr junge Männer am Anfang der Serie in ihrem Umfeld der Charaktere verschwinden plötzlich. Und dann heißt es immer, sie sind zurück nach Hause gekehrt. Und deswegen, die Serie hieß auch ursprünglich Boys. Das heißt, über die Rede immer so von den Boys, die zurück nach Hause geschickt wurden. Und unaufhaltsam bewegt sich dann so diese Serie durch die 80er Jahre durch, während all die liebenswerten Charaktere mit der AIDS-Krise konfrontiert werden und wirklich so den größten Horror ihres Lebens erleben. Und für mich ist es halt wirklich eine sehr besondere Serie, weil so AIDS-Dramen gibt es wirklich viele, aber keins ging mir wirklich so krass ans Herz wie It's a Sin. Das liegt vor allem halt an den unverschämt charmanten Figuren. Also die Serie lullt dich echt ein mit charmanten Figuren, um dir dann echt das Herz rauszureißen später. Also sie teilen wirklich so ihre Lebensfreude mit dir, lassen dich Teil ihrer Gemeinschaft werden. Ja, und dann brechen sie dir das Herz, wenn ihr ein Schreckliches widerfährt. Und die Serie ist für mich halt wirklich so schonungslos, authentisch und ehrlich erzählt. Und man kann wirklich so diese Verzweiflung und den Schmerz dieser Community damals spüren, weil der Fokus stark so auf diesem Ruf nach Akzeptanz und Hilfe vor allem liegt. Und das so in einer Gesellschaft oder beziehungsweise in einer Zeit, wo die Betroffenen in der AIDS-Krise diffamiert wurden, weggesperrt wurden, verleugnet wurden und wirklich so zu einem Feindbild erklärt wurden der Gesellschaft und eigentlich dann so zum Sterben zurückgelassen wurden. Das wirklich, das geht sehr an die Nieren.
Ja. Ich habe schon wieder Gänsehaut nur von deiner Nacherzählung. Da kommen schon wieder die ganzen Gefühle hoch und das vielleicht auch als nicht Warnung, aber als sollten wir euch ans Herz legen, ihr müsst bereit sein für ganz viele Gefühle, wenn ihr diese Serie schaut. Das wird nicht spurlos an euch vorbeigehen.
Das war ja auch schon Years and Years auch, wo du ja wirklich so eingelullt wirst mit so Charakteren. Stimmt, und dann ja nach 3 Folgen reißt dir die Serie so den Boden unter den Füßen weg.
Klingt nach hartem Tobak.
Aber auch ganz viel Liebe.
Sehr gut.
Dann schauen wir mal, was unser nächster Zettel bereithält. Nochmal Max, und zwar einen Community-Platz, der Doku-Platz, den wir rausgesucht haben. Clarkson's Farm heißt er und ist bei Amazon Prime zu streamen mit einer Community-Wertung von 8,3.
Das ist richtig hoch. Die bestbewertete Doku-Serie. Sie war jetzt nicht bei uns im Gesamtranking mit dabei, weil wir in dem Community-Ranking immer so mindestens 100 Bewertungen haben. Und sie hatte leider nur bis zur Deadline 96 Bewertungen. Konnte sie jetzt nicht noch 4 Leuten beibringen, dass sie näher bringen, sie noch schnell zu gucken. Und das Ganze ist eine so halb geskriptete Doku in 8 Folgen, jeweils so um die 50 Minuten. Und darin geht es um Jeremy Clarkson, das ist ein Automobiljournalist oder der ehemalige Top Gear-Moderator und der besitzt einen Bauernhof und Land in den britischen Cotswolds und beschließt, dieses in Zukunft selbst zu bewirtschaften, was ja nicht so schwer sein kann, denkst du? Und die Serie erzählt so ein Jahr im Leben eines Do-it-yourself-Landwirts ohne jegliche Vorkenntnisse, der sich in Ackerbau, Tierzucht, Imkerei, Naturschutz und viel mehr versucht. Und da habe ich jetzt mal, weil das ja ein Community-Tipp ist, ein paar Community-Zitate mitgebracht.
Oh, bitte.
und lese die jetzt mal kurz vor. Absolut gelungen, geiles Konzept, wunderbar umgesetzt. Man lernt einiges darüber, wie schwer Landwirtschaft wirklich zu betreiben ist, wie Großbritannien seine Gesetze und Regelungen liebt, dass man in London mit unserem Gehalt keine Woche überleben könnte und vieles mehr, mit ein wenig Herz und nicht immer etwas für Veganer. Eine wunderbare Truppe, von denen ich tatsächlich jeden in mein Streaming-Herz geschlossen habe. Dann haben wir noch in letzter Zeit selten so gelacht. Dann haben wir, das Wetter ist scheiße, die Corona-Krise nervt, die Schafe treten einem in die Eier und die Frau versucht im gesetzlich auf lokale Produkte beschränkten Hofladen Avocados und Ananas zu verkaufen. Und so ziemlich alles, was schief gehen kann, geht auch schief. Es ist stressig, verlustreich und frustrierend und dennoch auch extrem spaßig. Genau, wird halt mehrfach auch von der Community erwähnt. Die heimlichen Stars sind die aufmüpfigen, mauernüberhüpfenden und ständig ausreißenden Schafe. Die heimlichen Stars der Serie.
Es klingt auch echt viel Humor durch bei diesen ganzen Kommentaren. Also eine Doku-Serie, die Spaß macht und zum Lachen anregt. Das ist doch schön.
Man lernt was und man lacht sehr viel.
Wenn irgendwann mal die Apokalypse kommt, dann wissen wir dank dieser Serie, wie man Landwirtschaft betreibt.
Und dabei kein Geld verdient.
Das brauchen wir ja dann auch nicht mehr. Aber wir müssen aufpassen, dass die Schafe nicht weglaufen.
So, Schafe und Landwirtschaft gibt es in der nächsten Serie nicht so viele, dafür aber viel Magie und Fantasy. Das ist nämlich Shadow and Bone, was ich hier reingeschmissen habe, ganz radikal in unseren Hut. Das ist nämlich eine meiner absoluten Lieblingsserien dieses Jahr. Das hat bei der Community nur, sage ich mal, eine 7,0. Aber das ist mir völlig egal. Ich feiere diese Serie absolut. Bei Netflix kamen sie mit 8 Folgen. Und es hat mich einfach so am meisten begeistert, weil sie mich so reingezogen hat. Und ich kannte auch zugegebenermaßen alle Bücher vorher. Das ist ja eine lange Reihe, die dazu existiert. Und war dann sehr gehypt und hat sich dann auch ausgezahlt, dieser Hype tatsächlich für mich. Also ich liebe die Bücher und ich liebe die Serie. Und habe die dann zweimal fast hintereinander durchgebinged, um mich da reinzugeben. Und wer davon noch gar nichts gehört hat, es geht um die Kartenzeichnerin Alina Starkov, die in einer Welt der Griechen erlebt. Das sind so Magier, die können diverse Elemente kontrollieren. Aber dieses Land, in dem sie lebt, das ist so russisch angehaucht, ist von einer Dunkelheit geteilt und da entdeckt sie dann zufälligerweise eine außergewöhnliche Macht, die sie hat, nämlich das Licht. Und jetzt besteht ja die große Hoffnung, dass sie diesen Riss in ihrem Land quasi heilen kann. Aber das würden natürlich die Nachbarländer nicht unbedingt dulden. Deshalb wird sie da gleich zur Persona non grata in den ausländischen Augen. Und ein paralleler Handlungsstrang ist dann noch eine Diebestruppe, die auch hervorragend ist, die großartig ist, die dann sich aufmachen, um auch eine ganz eigene Mission da zu bewältigen. Und für mich hat es die Serie einfach komplett geschafft, mich in diese Welt eintauchen zu lassen. Sie ist magisch, sie ist dramatisch, sie hat Gefühle, ist schön anzusehen mit Kostümen und Sets. Also alles, was ich eigentlich mit Fantasy will. Und ich liebe auch diesen endlich mal sehr stark weiblichen Fantasy-Dreh, der da aufgemacht wird. Und die russischen Anklänge und die klasse Figuren. Also ich werde ja alle Figuren umarmen, die da so rumlaufen.
Und die Ziege.
Und die Ziege, Milo. Und ich weiß aber, dass nicht alle so euphorisch sind, wie ja auch die Community-Wertung zeigt, was da passiert. Aber ich weiß, dass ihr sie beide gesehen habt. Wie steht ihr denn dazu?
Ich kannte das gar nicht vorher, also auch die Bücher nicht. Ich war auch tatsächlich sehr begeistert, weil es war so ein Ding so, okay, Netflix probiert mal irgendwie die nächste Young Adult-Reihe irgendwie zu verfilmen. Kann das was werden? Aber ich war auch sehr, sehr angetan. Und ich muss vor allen Dingen sagen, ich war sehr angetan von dieser Banditentruppe. Mhm. Ich weiß, dass das ja in den Büchern quasi ist eigentlich
eine
so eine extra
Buchreihe in
so
einer Art Spin-off. Mhm.
Und am Kurt, ich habe leider seinen Namen für, aber dieser Ganzlinger, den die da drin haben.
Jasper.
Bester Mann.
Fan-Favorite,
also,
ja.
Total geil, was der Schauspieler auch aus dieser Rolle rausholt und wie auch diese Rolle geschrieben ist. Fand ich absolut fantastisch, aber auch, was du schon gesagt hast, so diese Welt war halt mal so ein bisschen was anderes, so, ne? Und ich habe mich zwar auch so gewundert, so, okay, russisch, so alles irgendwie so, hä, aber okay. Und dann diese Mauer aus Dunkelheit und so, das ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept irgendwie, was da auch hinter steckt, wo ich tatsächlich gespannt bin, wenn dann die zweite Season irgendwann mal rauskommt. Und das war auf jeden Fall für mich ja auch persönlich so eine Serienentdeckung, wo ich gesagt habe, okay, es klingt nach einer aufregenden Welt, es sieht auch genauso aufregend aus, gerne mehr davon.
Das kann ich unterstreichen. Und zum Glück kommt die zweite Staffel, die wurde ja bestellt jetzt. Und ich fiebere auch schon auf die neuen Casting-Meldungen hin, weil ich Figuren kenne, die noch kommen werden und die noch großartig sein werden. Und sicherlich werden auch die Nachbarländer dann noch stärker werden. Also die sind ja dann wieder anders kulturell inspiriert, asiatisch und skandinavisch und niederländisch. Da wird dann sicherlich noch was passieren.
Das heißt, würdest du sagen, dass es die beste Fantasy-Serie des Jahres ist? Ich weiß gar nicht, was waren jetzt so die großen dieses Jahr? Es war ja Shadow and Bone.
Wheel of Time.
Das Rad der Zeit.
Ja.
Und The Witcher Staffel 2.
The Witcher habe ich, wie gesagt, noch nicht gesehen. Kann ich noch nicht vergleichen. Aber bisher ist es für mich die beste Fantasy-Serie des Jahres. Ja. Und ich glaube, du mochtest sie auch, Max. Ich erinnere mich da an diverse Jauchzer aus deiner Ecke.
Ja, ich fand sie auch super. Auch die Kostüme und die Welt ist einfach super. Die Story ist natürlich schon so ein bisschen typisch Young Adult-mäßig, aber sonst diese Welt ist einfach toll.
Ich muss aber kurz eine Zwischenfrage, weil ich höre so ein leichte anrüchige Töne, was hier Wheel of Time, Rad der Zeit angeht. Ist das nicht so geil? Oder?
Durchwachsen.
Okay. Also durchwachsen, ja.
Ich finde es jetzt, wird es langsam besser. So jetzt die aktuelle Folge, die ich gesehen habe, war Folge 5, 6.
Ja, es sind, glaube ich, noch 2 oder 3, die noch kommen. Ja.
Genau, also wenn es jetzt mehr so auf diese ASC da geht, dieses ihre Community dort, da finde ich, wird die Serie langsam viel besser.
Aber das ist doch auch, wie viele Bücher gibt es da? 19, 14, 15?
14.
Ja, okay, auch krass. Das ist das Schlimme. Ich gucke, wenn ich herauskriege, sowas basiert auf Büchern, gucke ich immer. Und wenn ich dann sehe, 15 Bücher, denke ich mir immer so, na okay, also bei 3 oder 5, bei Witcher, da habe ich dann gedacht, okay, gut, Pentalogie plus die 2 kleinen hier Kurzgeschichten, Bände, geht noch, aber 15, 14 Bände, da sage ich mir dann immer so, ja, erstmal nicht.
Na gut, dann gehen wir auch weiter und ich schaue auf meinen nächsten Zettel. Das ist eine Serie, die gerade erst vor relativ kurzem bei Disney Plus gestartet ist, nämlich Dopesick. Und Dopesick haben tatsächlich noch gar nicht so viele von uns gesehen, weil sie noch so frisch ist. Aber wir haben Hendrik gefragt, der da schon durch ist und davon schwärmt ohne Ende. Und da wird Max euch jetzt mal seine Sprachnachricht abspielen.
Hallo, hier ist Hendrik. Und mein komplett unerwartetes Serienereignis dieses Jahr ist Dopesick. Das läuft bei Disney Plus. Und es geht um einen Pharma-Skandal in den USA, der sich in den 90ern und 2000ern zugetragen hat. Erstmal ganz kurz zur Besetzung. Also da spielt Rosario Dawson mit, Michael Keaton, Caitlin Devere, Will Poulter, mal ganz anders, und Peter Sarsgaard. Und Dopesick ist eine Serie, die so ein bisschen aus der Chernobyl-Schule entstanden ist. Also die Serie über das große Atomunglück in den 80ern. Ähnlich wie bei Chernobyl sehen wir bei Dopesick, wie eine Katastrophe sich in Zeitlupe ereignet. Also wirklich eine sehr genaue Beobachtung eines Desasters im Grunde. Und es geht genauer gesagt um die Opioidkrise, die durch ein riesiges Pharmaunternehmen in den USA scheinbar wissentlich ausgelöst und verschwiegen wird. In der Serie reiht sich dann so eine Unfassbarkeit an die andere. Menschen tun schrecklich unvernünftige Dinge und wissen eigentlich genau, was sie tun. Und das ist ganz, ganz fürchterlich. Das Ganze wird dann kontrastiert durch schlaue, bedachte und sympathische Ermittlerinnen, eben unter anderem Rosario Dawson, die diesem Fall nachgehen mit allem, was sie haben, mit allen Kompetenzen und ja, wirklich viel Mut auch dabei. Das fühlt sich dann auch alles ein bisschen an wie bei Mindhunter, also der großen Netflix-Serie von David Fincher. Also es sind, wie gesagt, sympathische ErmittlerInnen, die zusammenarbeiten und dann eben gemeinsam diese mächtigen Menschen da zu Fall bringen möchten. Ihr könnt die Serie inzwischen anders als ich bingen. Es sind 8 Folgen verfügbar. Die wurden eigentlich wöchentlich ausgestrahlt und die stehen jetzt inzwischen komplett zur Verfügung bei Disney+. Und dann bin ich auch wieder weg. Ciao.
Ja, danke dafür, Hendrik. Das ist wirklich ein starkes Stück, was da jetzt gerade noch kurz vor Schluss kommt, mit einer 8,2 inzwischen bei Moviepilot. Und die Bewertungen steigen immer mehr. Ich habe jetzt inzwischen die ersten 2 Folgen gesehen und will also auch zu Ende gucken. Ich finde den Tschernobyl-Vergleich von Hendrik total spannend, weil das eigentlich auf den ersten Blick so unterschiedliche Serien sind. Hier haben wir ein paar Medizinunternehmer, die da irgendwie ein Medikament auf den Markt bringen und da eine Nuklearkatastrophe im Prinzip. Aber irgendwie dann doch so in den Kreisen, den Ausmaßen, die es annimmt, so wie viele Menschen es betrifft, dann doch sehr treffend für mich. Und spannend, ja, die Darsteller, dass sie ab und zu so quer besetzen. Also so Michael Keaton als netter Arzt, der auch schon viele Bösewichte gespielt hat. Ja, werde ich auf jeden Fall ansehen. Du hast auch schon reingeguckt, oder Max?
Ja, ich bin auch jetzt schon über die Hälfte. Das war halt, als wir den Podcast hier konzipiert haben, waren halt noch so wenig Folgen. Deswegen habe ich sie jetzt mal mitgebracht, weil sie halt wirklich stark ist und jetzt so zum Ende des Jahres noch wirklich ausläuft. Aber wirklich sehr stark. Und man muss, glaube ich, auch starke Nerven haben, weil es wird einfach so, von Anfang an geht's halt immer weiter bergab. Also die stürzen halt unaufhaltsam in den Abgrund, alle Charaktere.
Wenn du da im Hinterzimmer dabei bist und die sagen, ja, wir müssen diese Droge jetzt, egal ob sie gut oder schlecht ist, auf den Markt bringen, um unser Unternehmen zu retten, egal ob die Leute da abhängig werden, sagt einfach, nur 1% Leute werden abhängig von dieser Medikament dann.
Genau, da geht's ja um Oxycontin in der Serie. Und dann siehst du immer, wie sie dieses Medikament vermarkten und siehst dagegen halt immer so in verschiedenen Zeitebenen andere Charaktergeschichten, denen es immer schlimmer geht. Die werden immer abhängiger und dann kommt wieder eine neue Szene, wie die dann wieder gerade in ihrem Hinterzimmer sagen, und jetzt bringen wir die doppelte Dosis raus, das verkauft sich noch besser.
Ja, das ist schon ein harter Tobak, aber auch lohnenswerter. Und ich ziehe den nächsten Zettel von Sebastian. Da haben wir eine animierte Netflix-Serie.
Die nicht Arcane ist.
Die nicht Arcane ist, ja, stimmt. Sondern sie heißt Trece, oder Trece, wie spricht man
ja,
sie aus?
Keine Ahnung, ich glaube schon, ja.
Ich bin vor allem gespannt auf deine Begründung, warum das eine gute Serie ist, weil Moviepilot, die Community sagt erstmal nur eine 5,9, das ist jetzt nicht so viel, aber ich finde es immer spannend, wenn man dagegen argumentieren kann. Also los, Sebastian.
Naja gut, nur weil so viele das jetzt nicht geguckt haben, heißt es ja noch lange nicht, dass es schlecht ist. Ich glaube, es ist einfach so eine Serie, die so ein bisschen auch unterm Radar gelaufen ist, weil es jetzt, ich glaube, das ist eine philippinische Serie. Ich bin mir dann gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall als halt auch kein klassischer Anime, so in dem Sinne, irgendwie aus Japan oder so. Und ich bin da auch eher durch Zufall drauf gestoßen, weil ich gucke eigentlich morgens zum Frühstücken immer so Anime-Zeug oder irgendwie sowas und brauchte mal wieder eine neue Serie, bin dann auf Trece gestoßen und fand dieses Konzept eigentlich tatsächlich ganz spannend. So, es hat so ein bisschen was von Konstantin mit Keanu Reeves. Mhm. Also wir haben halt diese Trece, sie ist so wie so eine Art Monsterjägerin, oder sie ist zumindest so ein Bindeglied zwischen der Menschenwelt und der Monsterwelt, weil es gibt halt, spielt in Manila und glaube ich zumindest.
Ja, ja, ich habe gerade nachgeguckt, ja, ist Philippinen.
Sehr gut. Und die Geisterwelt, Monsterwelt und die Menschenwelt sind irgendwie so miteinander verbunden und es gibt halt eigentlich so einen Pakt, der darauf hindeutet, dass die sich halt nicht irgendwie überschneiden, und dann fallen halt doch immer mehr und mehr Mordfälle an, bei denen es dann doch irgendwas Übernatürliches zu tun hat, und die junge Alexandra Trece, deren Vater, glaube ich, auch quasi schon ihre Rolle vor ihr eingenommen hatte, ist jetzt quasi so die Ermittlerin, die da versucht, irgendwie herauszufinden, was jetzt hier gerade Sache ist. Und es klingt jetzt nicht so auf dem Papier nicht so wow, aber was ich tatsächlich echt mochte, war so erstmal so diese unterschiedlichen Arten von Wesen und Monster und was man uns da irgendwie so präsentiert, weil es jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt so das Typische an Kreaturen ist, was wir jetzt vielleicht so aus dem westlichen Bereich erkennen. Ich fand auch so die Story, weil das wird ja dann auch noch verbunden mit so Rückblenden darüber, wie ihr Vater damals überhaupt quasi diesen Pakt geschlossen hat und das verhandelt hat und sowas alles und was da irgendwie noch schiefgelaufen ist. Und ich hatte echt meinen Spaß. Wie gesagt, es hat so ein John Constantine-Vibe. Ist jetzt vielleicht auch nicht so geil animiert, so. Also, wenn wir gerade über Arcane gesprochen haben, ist das hier jetzt natürlich, also sieht auch nicht scheiße aus, so. Aber
ist es Computeranimation oder was für Stil? Was würdest du sagen?
Ich glaube, es ist so ein Mix auch wieder, ne? Also, so zum Teil auch wieder so 3D-Grafikanimationen. Aber ich hatte durchaus unerwarteterweise viel Spaß mit dieser Serie, weil es tatsächlich, es hat zum Anfang so dieses Monster of the Week-Gefühl, so, weil du denkst, okay, jetzt gibt es in jeder Folge einen neuen Fall, bis ich dann so nach und nach herausstellte, nee, das gehört alles irgendwie miteinander zusammen. Und ich hatte echt viel Spaß mit der, und ich finde, man sollte der durchaus eine Chance geben.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Auch gerade der Konstantin-Vergleich, der hat mich jetzt noch mal angefixt. Da gucke ich vielleicht doch mal rein.
Sind auch, glaube ich, wieder nicht so viele. Ich glaube, es sind auch nur so 6 Episoden oder so. Also 30 Minuten, das kriegt man eigentlich schnell.
Dann sehe ich unseren nächsten Zettel. Und es ist wieder ein Community-Zettel. Und da steht drauf Young Royals. Das ist Platz 2 der Community. What? Eine Netflix-Serie, schon von gehört.
Ich nicht, tatsächlich nicht. Ich habe es nur, als wir hier das vorbereitet haben, gesehen. Oh, Young Royals. Und wahrscheinlich irgendwas mit Adligen.
guter Tipp. Hat eine 8,3 bei der Moviepilot Community und ist bei Netflix eine 6-episodige schwedische Serie. Die kam, ich weiß gar nicht, so Mitte des Jahres, ist schon wieder so lange, fühlt sich schon wieder lange her an. Und es geht um den jüngeren Prinzen des schwedischen Königshauses, Wilhelm. Der kommt da an eine neue Privatschule und soll da sein Leben ein bisschen auf die Reihe kriegen, weil er bisher so, ja, als nicht wichtiger Erbe aus der Art manchmal geschlagen ist. Das haben wir so ein bisschen britische Anklänge vielleicht, wer weiß. Aber dann geschieht eine Tragödie und sein Leben wird auf den Kopf gestellt und plötzlich sieht er sich in der Position, die vorher sein älterer Bruder begleitet hat, nämlich dass er auf einmal Thronfolger ist und sich jetzt benehmen muss gefälligst und da das Elternhaus würdig repräsentieren. Nun hat er sich aber in der neuen Schule auch gerade in einen Mitschüler verliebt und der passt seinen Eltern auf zwei Weisen nicht. Nämlich einerseits gehört er der Unterklasse an, ist also nur so als
der Pöbel,
der genau. Da in die Privatschule so als mit reingenommen wurde, um zu zeigen, ja, wir unterstützen auch die Unterklasse. Und zugleich ist er natürlich dann auch ein Jugendlicher, also da kommt dann die Homosexualität ins Spiel. Und wie kann da dieses Königshaus damit umgehen, dass der Thronerbe homosexuell ist? Und das ist einfach eine wunderschöne Coming-of-Age-Story mit einer zarten Liebesgeschichte zwischen Gefühl und Verpflichtung. Wie geht man damit um? Ich finde es so witzig. Also ich würde es fast ein bisschen als das schwedische Elite bezeichnen.
Ich finde auch mal so Elite und The Crown. So.
Gut, der Mix daraus, das trifft es ganz gut. Und gleichzeitig sind einfach so sympathische Darstellerinnen, die trotzdem alle so, ich sag mal, normal aussehen. Also nicht so super gestylt sind wie vielleicht im spanischen Elite oder sonst wo an irgendwelchen Privatschulen.
Oder sonst bei Netflix. Ja. So. Also alle Jugendlichen so. Wuhu!
Und das macht es einfach zu so einem sympathischen, dramatischen, ans Herz gehenden auch teilweise Mix. Und deshalb wurde es natürlich auch schon um Staffel 2 verlängert. Und ich glaube, du freust dich da auch drauf, Max, oder?
Ich fand sie auch sehr nett.
Ja.
Das ist aber rein Fiktion oder basiert das irgendwie auf was?
Also
Wahren?
Es gibt ein schwedisches Königshaus, aber deswegen, vor allem,
weil Max jetzt auch so ein bisschen so diese The Crown-Anspielung. Und The Crown ist ja zumindest.
Aber es sind so diese ganzen Thematiken aus The Crown oder auch so vom britischen Königshaus, so Ehre und Pflicht gegen Selbstbestimmung und das halt alles so ganz klein auf einem Schüler an einer Elite-Uni.
Ja. Ich bin auch überrascht, wie gut es bewertet ist beim Moviepilot. Mir hat es auch gefallen, aber ja.
Das ist, glaube ich, eine sehr leidenschaftliche Fanbase, die Serie hat.
Okay, interessant. Dann machen wir aber schon direkt weiter und ich ziehe den nächsten Zettel, der Sebastians Farbe hat. Und da steht Squid Game drauf.
Oh, und jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, wo ich vorhin meinte, wir reden heute noch über eine Serie, die einen großen Hype abbekommen hat. Und wir müssen uns der Frage stellen, wird diese Serie dem Hype gerecht? Weil Squid Game war für mich echt so ein Ding, wo ich gedacht habe, so, wo kommt das jetzt her? Also vor allen Dingen auch so die Idee von Squid Game an sich, also dass wir verzweifelte Menschen in todbringende Spiele stecken, nur damit sie in der Hoffnung, dass sie halt irgendwie ein bisschen Geld gewinnen, ist ja nun auch wirklich bei weitem nichts Neues so. Also sowohl im Filmbereich als auch im Serienbereich hat man ja sowas irgendwie irgendwo schon gefühlt 1000-mal gesehen. Und jetzt kam halt trotzdem irgendwo auf einmal Squid Game aus Südkorea daher. Und wahrscheinlich war es ja so ein bisschen so dieser Reiz, dass das hier so Kinderspiele sind, ne? So dieses, ich weiß noch, hier rotes Licht, grünes Licht, gleich zum Anfang, so, wo man stehen bleiben muss, wenn sich die Puppe umdreht, oder was ja denn, glaube ich, auch durch TikTok groß gemacht wurde, wenn sie da diese Figur, diese Form aus diesen Reiskeksen da kratzen müssen und es darf nicht kaputt brechen und so. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen so der Punkt, wodurch die Serie so einen unglaublichen Bass gekriegt hat.
Vor allem
hat,
durch,
ne?
TikTok, so ja, durch eben, den Viralen, genau. Ja.
Und dadurch dann halt auf einmal wirklich so Squid Game. Also Squid Game, was? Und so war ich dann halt auch so dachte, okay, komm. Also, weil wenn so eine Serie so hart und krass gehypt wird, dann denke ich mir, okay, guck's wenigstens mal einmal rein. So, und dann fand ich es aber tatsächlich von Anfang an auch durchaus interessant, so von den unterschiedlichen Charakterzeichnungen. Wir haben ja dann diesen Gi-Hun, glaube ich, so unsere Hauptfigur, der ja auch so ein Spielproblem hat und da irgendwie mit seiner Ex-Frau und seiner Tochter da irgendwie versucht, aber noch irgendwie klarzukommen und dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen darauf anspringen, wenn ihm jemand sagt, so hier, da kannst du richtig viel Kohle mitmachen. Und ja, so und trotzdem war ja auch immer noch so genug Mystery, finde ich, so mit dabei, zumindest so gerade am Anfang so, wer sind diese Leute, die diese Spiele betreiben, was hat das mit den ganzen Masken auf sich, die alle in PlayStation-Knöpfen da rumlaufen mit dem Kreuz und dem Quadrat und dem Kreis und so, fand ich echt dann doch wirklich sehr spannend. Wo ich mir aber denke, okay, ich glaube, wenn dieser TikTok-Hype nicht gewesen wäre, wäre diese Serie wahrscheinlich auch viel mehr unterm Radar gelaufen, weil, wie gesagt, so an sich thematisch ist es jetzt nicht groß wow, aber so diese Einfachheit der Spiele plus dieser ganze Hype und so hat es dann doch irgendwie und trotzdem natürlich irgendwie auch gute Charakterzeichnungen, wirklich richtig traurige Momente, ich sage nur Murmelspiel, das sind so Punkte gewesen, wo mich die Serie dann doch echt mehr gekriegt hat, als ich es jemals gedacht hätte.
Wir haben da auch einen ganzen Podcast zu, wo du dich nochmal anhören kannst, wenn du willst, was da die politischen und gesellschaftlichen Implikationen sind, die noch mit drinstecken in so einer zweiten Ebene. Auch noch, ja. Und gleichzeitig auch der Erfolg, der so einfach so memifizierbar war im Prinzip, also dass sich das so schnell verbreiten konnte in den sozialen Medien.
Memifizierbar, also, das ist ein geiles Wort, Esther. Nee, wirklich, finde ich super.
Ich bin ja froh, dass wir die Serie in unserer Serienvorschau dann in dem Monat davor im Podcast hatten. Kann man sagen, wir waren schon vor dem Hype da.
Na, genau.
Bei mir war es aber tatsächlich auch so, dass ich erstmal die erste Folge geguckt habe und nicht so reingekommen bin. Hm. Und dann erst, als es so langsam losging, beziehungsweise als ich den Podcast platten, dachte ich, okay, dann gucke ich jetzt doch nochmal. Und da hat sich dann doch nochmal gelohnt. Also da ist es schon ein spannendes Stück Erfolgskultur hier, was bei Netflix auf einmal so unerwartet auf uns zukam.
Ja, ja, vor allem so koreanische Serien scheinen ja auch auf Netflix jetzt langsam so mehr und mehr so einen größeren Bass zu generieren. Ne? Wenn ich jetzt über dieses Hellbound, was ja dann unmittelbar danach irgendwie kam, so, okay, Max verdreht, ich habe es nicht gesehen. Das ist so furchtbar, oder?
Ich fand es nicht so toll, aber ich fand zwei andere südkoreanische Serien richtig, richtig gut dieses Jahr auf Netflix. Ja. Noch besser als Squid Game. Einmal Move to Heaven, da geht es um einen autistischen Jungen, der mit seinem Vater gemeinsam so eine Tatortreiniger sind das, also die Hinterlassenschaften von Verstorbenen aufräumen. Das ist eine unglaublich tolle Serie und sehr emotionale Serie. Und das andere ist DP, da geht es um junge Soldaten, weil in Südkorea ja noch die Wehrpflicht herrscht und dort geht es dann um Missbrauch bei der Grundausbildung und dann geht's, dieser Soldat ist in so einer Spezialeinheit, die Fahnenflüchtige suchen. Und das ist auch schon harter Tobak und richtig gut gemacht.
Schmuggelst du hier noch andere Serien rein? Sehr gut, Max.
Und demnächst kommt ja auch noch das koreanische Remake von Haus des Geldes.
Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Gut, dann grabe ich mal weiter und ziehe hier einen blauen Zettel, der kann nur von mir sein. Und da steht drauf, Dexter New Blood.
Wo wir wieder bei neuen Serien sind, die noch nicht abgeschlossen
genau,
sind.
Genau, die habe ich tatsächlich, also ich in Deutschland sind wir ein bisschen hinterher, aber ich durfte schon ein paar mehr Folgen sehen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber wer den großen Dexter-Podcast von uns gehört hat, weiß, dass ich immenser Dexter-Fan bin. Einer meiner absoluten Lieblingsserien und deshalb waren auch die Erwartungen sehr hoch und ich hatte ein bisschen Angst, dass das ist ja im Prinzip ein Reboot, 8 bis 10 Jahre später diesem Hype nicht gerecht wird, zumal das Finale ja so verhasst war. Aber ist inzwischen auch schon bei einer Community-Wertung von 7,8, läuft bei Sky, ist eigentlich eine Showtime-Serie, soll insgesamt dann 10 Folgen haben und dann auch abgeschlossen sein. Und ich bin restlos begeistert. Also wir haben jetzt diesen großen Dekadensprung nach dem Dexter-Finale. Dexter hat seinen Tod vorgetäuscht und nach seiner Holzfäller-Exkursion nach Oregon ist er jetzt in New York angekommen, im Bundesstaat New York, in den verschneiten Wäldern der Kleinstadt Iron Lake und verkauft da Jagd- und Fischereibedarf, kennt alle Leute, die da so wohnen, hat sich das Alias Jim Lindsay zugelegt und ist mit der Polizeichefin verbandelt, hat da also gleich mal so ein Law Enforcement-Fuß in der Tür, um immer zu wissen, was gerade so los ist, ob er irgendwie bedroht ist oder so. Und er hat sich also eine Existenz aufgebaut und plötzlich steht dann sein jugendlicher Sohn vor der Tür. den er ja zurückgelassen hat. Und was sich dann so entfaltet, ist einfach total, also ich liebe diese Vater-Sohn-Dynamik, die da aufgemacht wird. Ich liebe den Darsteller, den kannte ich vorher gar nicht, Jack Alcott, der den Sohn Harrison spielt. Die haben eine wunderbare Chemie, die zwei, und sind irgendwie verschieden, weil Dexter immer so ein in sich gekehrter und ganz berechnender ist und er dann weiß ja nicht, wie sein Sohn so ist und der geht dann gleich auf Menschen zu und fängt Gespräche an und denkt, okay, ist wahrscheinlich gar nicht so wie ich. Aber die große Frage ist natürlich dann trotzdem immer, was von Dexters Dunkelheit ist in seinen Sohn übergegangen, weil er ja auch den Mord an der Mutter mitgekriegt hat, lahotnah, also ist der irgendwie auch traumatisiert und hat vielleicht auch diesen dunklen Begleiter, also diesen Mordestrieb in sich, den ja Dexter als Serienkiller in sich
trägt. Weil er Angst hat, dass er sein Sohn genau wie er so in Blut geboren ist.
Genau, ja. Genau. Oh, und das ist gerade die Serie, auf die ich mich jede Woche am allermeisten freue. Ich denke, oh, ist eine neue Folge da, muss ich gleich gucken. Kann ich wirklich allen Dexter-Fans wärmstens bis kältestens ans Herz legen, später in schöner Weihnachtsstimmung im verschneiten Wald mit Hirschen, die da rumspringen, aber nicht lange. Und hat einen wunderbaren Bösewicht, Clancy Brown, wer den kennt. Ich fürchte den seit der Serie Karneval. Dann gibt es die quirlige Podcasterin, die über Serien Killer berichtet und ihren Podcast Mary Fucking Kill genannt hat, in Anlehnung an das Wen würdest du heiraten?
Und so weiter.
Genau. Und ja, die taffe Polizistin, die Julia Jones spielt, ist auch klasse. Und ja, dann gibt es noch diverse andere Besucher aus der früheren Dexter-Serie, über die ihr euch freuen könnt. Es ist für mich so ein idealer Mix aus, wir machen was Neues, wir trauen uns was Neues, mal was anders zu machen, aber wir haben noch genug von der anderen Serie drin, dass wir denken, oh, Michael C. Hall ist wieder so toll. Und hier der Off-Kommentar was er kommentiert.
Ich wünschte jetzt fast, wir würden keinen Podcast machen, sondern ein Video damit alle da draußen sehen können, wie Esther vor Freude gerade irgendwie so gefühlt 2 Zentimeter über ihrem Stuhl schwebt. Nee, ich finde das echt cool so, weil gerade wenn man halt auch so ein riesen Fan von dieser Serie und ich stehe ja seit dem Akte X Revivals sehr skeptisch gegenüber, weil ich bin ein großer Akte X-Fan. All dieses Revival, wow. Also,
so geht's mir mit Prison Break. Das hat mich so enttäuscht, ja, diese Staffel da.
Und das ist halt, finde ich, und ich war damals auch kein so großer Fan von dieser Gilmore Girls Revival-Geschichte, so, wo ich mir mal denke, so, ist es vielleicht auch einfach ein bisschen Faulheit, weil man sagt so, oh, guck mal hier, die Serie, und da können wir uns noch ein bisschen was zu ausdenken. Aber jetzt quasi zu hören, und ich kann es auch sehen, dass so ein Vollblut-Fan von Dexter, und ich fand die Serie auch großartig, jetzt mir tatsächlich sagt, okay, ja, Revival
muss man mitnehmen.
Mission accomplished, so nach dem Motto, dann finde ich das echt cool so. Also, und ich finde, als ich das gehört habe, dass man quasi so seinen Sohn da mit reinbringt, das war ganz cool so. Also es ist eine schöne Idee, weil sich's ja auch durch die Hauptserie ja gut so dahin bewegt hat, dass man diesen Sohn halt in irgendeiner Form, wenn wir jetzt so einen Zeitsprung von 10 Jahren machen, dass es sich natürlich anbietet, ihn dann mit seinem Sohn und damit ja dann auch wieder so ein bisschen mit seiner ganzen Vergangenheit zu konfrontieren und so. Das klingt echt gut.
Und ich ärgere mich richtig, dass ich mich in unserer Serienvorschau in dem Monat, wo die gestanden ist, so weit aus dem Fenster gelehnt hat mit Spekulationen, worum es gehen könnte in der Serie, und voll daneben lag.
So ist es manchmal. Aber das ist ja gerade das Schöne auch, dass es noch was Unerwartetes passieren kann und nicht nach Schema X jetzt das Reboot kommt, genau. Und nachdem der Serienschöpfer auch versprochen hat, dass das Ende der Serie das Internet in die Luft jagen soll, bin ich sehr vorfreudig und auch zitternd gespannt, was da noch kommen mag. Also, wow, Dexter New Blood, ja. Dann ziehe ich den nächsten Zettel. Er ist grün, also ein Community-Beitrag und heißt Invincible. Sebastian, was ist denn das?
Gut, dass dieser Kelch genau mir zugetragen wird, weil ich glaube, ich gefühlt einer der Menschen bin, der mit Invincible überhaupt nichts anfangen kann. ist eine, basierend auf einer Comicreihe von Robert Kirkman, dem The Walking Dead Schöpfer, geht es um den jungen Mark Grayson, glaube ich, heißt er, dessen Vater ein Superheld ist.
Omni-Man.
Und der Omni-Man, irgendwie der mächtigste Superheld, gefühlt Superman und alle anderen vereint. Und wir leben halt in einer Welt von Superhelden und keine Ahnung was. Und Mark soll jetzt quasi so ein bisschen das Handwerk erlernen und wird halt von seinem Vater auch so ein bisschen in seine Kräfte eingeführt, was er dann also kann und was er nicht kann. Und gleich in der ersten Episode wird das große Avengers-artige Superhelden-Team dieser Welt brutal ermordet und keiner weiß, wer es getan hat, weil wie kann man Superhelden umbringen? So, was ist. Und,
war es nicht die Justice League? Waren alles an die Justice League
angelehnt? Ja, genau, irgendwie so, Avengers, Justice League, so, ja. Und genau, und dann haben wir halt so ein bisschen so, wir als Zuschauer wissen natürlich, wer diese Truppe umgebracht hat, aber alle anderen müssen erst noch dahin kommen. Und ja, ich war irgendwie nicht so Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte immer so ein bisschen so das Gefühl, diese Serie hat sich für mich persönlich, und ich weiß, die Community gibt, ich schaue auf meinen Zettel, 8,1.
Das Platz 3,
ja. Ja, Platz 3, das ist natürlich schon ordentlich. Für mich war die Serie immer zu sehr darauf bedacht, es möglichst brutal aussehen zu lassen. So, und ich fand die Story und wie die Story sich dann entwickelt hat, einfach ein bisschen langatmig und auch tatsächlich, sorry da draußen, langweilig. ich habe mit den Figuren irgendwie nicht so viel anfangen können. Ich fand den Sprechercast toll. Hier ist Steven Yeun, den wir ja alle als Glenn aus The Walking Dead kennen, als Marke hier J.K. Simmons, als sein Vater Julian Jacobs, die spielt ja auch noch mit aus
Community. Das war dieser Justice League-Verschnitt, das waren auch alles The Walking Dead-Leute, die gesprochen haben. Ja.
Und also das Schlimme, mit Invincible habe ich so ein Problem wie mit John Wick. In meinem Kopf weiß ich, eigentlich müsste ich es wahnsinnig cool finden, aber irgendwas in meinem Kopf sagt, nee, also das findest du nicht. Also ich gehöre ja auch zu, ich kann mit John Wick nicht so viel anfangen.
Ja, interessant.
Und ich glaube, wenn ich John Wick mit 16 gesehen hätte, oder so, oh, geil, oh, bum, 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 bum. Und so und bei Invincible ist es genau das Gleiche. Also ich kann es nicht genau beschreiben, was es ist, aber es ist so einfach irgendwie so ein Punkt, so, ich bin mit der Serie nicht warm geworden. Ich habe sie dann bis zum Schluss geguckt, aber es war einfach nicht so meins.
Ich bin auch über das Zeichentrick Blutbad in Folge 1 nicht hinweggekommen. Das war mir alles zu hart. Aber ich glaube, du hast da eine andere Meinung, oder Max?
Ich bin großer Fan. Ich habe aber auch die Comics vorher gelesen. Ah, okay. Also nicht alle, nur ein Teil. Die ist 2003 gestartet, die Serie. Also die war vor dem MCU noch. Also die ist schon ein bisschen älter. Also auch so von den Thematiken, was halt durch das MCU und durch das ganze Superhelden-Genre in den letzten Jahren alles so ausgeschlachtet wurde, ist es natürlich alles mittlerweile bekannt. Da kann man sagen, sie ist jetzt einfach nicht, sie erfindet das Rad nicht neu, was da passiert. Aber sie ist einfach eine richtig gute Umsetzung. Also sie sieht halt wirklich aus, als ob dieser Graphic Novel zum Leben erwacht wird. Und sie rafft die Story auch, wenn du sagst, dass sie langweilig ist, schon sehr gut, stellt da ein bisschen was um und macht sie auch ein bisschen moderner, weil sie halt schon fast 20 Jahre alt ist, die Comic-Reihe. Und das, finde ich, hat sie unglaublich gut gemacht. Mhm.
So schön. Mehrere Meinungen und die Community sagt, auf Platz 3 gehört das. Und ich ziehe den nächsten Zettel. Und zwar ist es eine Apple TV Plus Serie. Und drehe ich einmal. Und ich habe sie reingegeben. Eine 8,2 hat Ted Lasso.
Serienumarmung.
Ich glaube, wir haben schon sehr häufig Ted Lasso in diesem schönen Podcast erwähnt, weil wir die alle so groß feiern. Und wer trotzdem noch nichts davon gehört hat, kann sich von uns belehren lassen. Es ist immer 12 Folgen in Staffel 1 und Staffel 2. Dieses Jahr kam Staffel 2 und es ist so die Nice-Core-Serie schlechthin. Also wenn ihr euch vor allem unangenehm zurückziehen wollt, was das Corona-Jahr so zu bieten hatte, dann guckt euch Ted Lasso an und kriegt gute Laune. Es geht um den American Football Trainer vom College, Ted Lasso, der nach London geht, um den absteigenden Fußballverein des AFC Richmond zu managen. Und der ist eine Frohnatur ohnegleichen. Im realen Leben wäre das vielleicht auf Dauer anstrengend, aber in der Serie ist das wunderbar. Und der erobert dann so nach und nach die Herzen der Menschen, auf die er trifft, mit seiner Überdosis an Nettigkeit. Also vom grummeligen Fußballspieler Roy Kent bis zur Rebecca, die eigentlich diesen Fußballverein irgendwie nur von ihrem Mann übernommen hat, der sich aber von ihr scheiden lassen will. Und da will sie ihm so richtig heimzahlen, indem sie so einen richtig schlechten Trainer holt, der eigentlich keine Ahnung hatte.
Weil sie einen Football-Coach für den Fußballclub engagiert. Ja.
Und in der ersten Staffel haben wir so viel so Culture-Clash-Sachen zwischen Amerikanern und Briten. Und in der zweiten Staffel Staffel finde ich es ganz interessant, dass sie dann nochmal einen neuen Dreh finden und sagen, wir haben jetzt sozusagen diese Ausgangssituation ausgekostet, müssen sie aber nicht länger breit treten, sondern können uns auch anderen Dingen widmen und vielleicht auch zeigen, dass die Welt doch nicht ganz so in Ordnung ist, wie man sie sich immer schönreden kann. Da haben wir zum Beispiel dann eine Therapeutin, die dazukommt und diverse Probleme im Teams behandelt und teilweise dann auch an Ted Lasso, der ja immer so fröhlich rumläuft, sagt, bist du wirklich immer so fröhlich? Und das ist wirklich schön, wie da dann ja auch so erste Brüche in dieser fröhlichen Fassade sich zeigen und wie spannend die Serie damit umgeht. Könnt ihr euch einen eigenen Podcast so anhören, den wir aufgenommen haben, weil wir die Serie so toll finden. Und Staffel 3 kommt natürlich auch und da wird dann auch, ja, da gab es auch einen Cliffhanger am Ende, wo man dachte, oh, jetzt sind wir auf Krawall gebürstet. Mal gucken, was da noch kommt.
Und ich fand das so schön in Staffel 2, dass sie so Konzeptfolgen mit so reingebracht hat. So diese Weihnachtsfolge, so mitten im Sommer kam eine Weihnachtsfolge und es gab einfach nichts Schöneres. Oder diese Rom-Com-Folge, wo sie so alle Rom-Com-Klischees irgendwie komplett ad absurdum führen. Unglaublich toll gesehen.
Ja, ja. Also definitiv eine Empfehlung und schaut sie euch an für gute Laune.
Haben wir auch einen Podcast zu.
Ja. Und damit kommt eine Serie von Max, die du vorstellst von der Community. Und zwar The Billion Dollar Code, eine Netflix-Serie in deutscher Sprache.
Oh, oh mein Gott. Sprache.
Das ist, glaube ich, die einzige deutsche Serie, die wir haben, oder?
Ja. Ich glaube, ja, tatsächlich. Ja, kurz rüber gucken.
Ja. Genau, Platz 5 der Community bei den besten Serien des Jahres mit 7,8. Eine deutsche Miniserie von Netflix. 4 Folgen ist das Ganze nur lang. Einmal ganz kurz, worum es geht. Es ist eine fiktionalisierte Version einer wahren Geschichte über die Entstehung des Programms Terravision, die uns in die Berliner Hacker-Szene der 90er Jahre, ins Gründermilieu des Silicon Valley führt und in einen Gerichtsprozess mündet, bei dem das kleine Berliner Unternehmen Art & Com gegen den Megakonzern Google ankämpft, der ihre Vision bzw. ihre Idee für das erstaunlich ähnliche Google Earth geklaut und somit eine Patentrechtsverletzung begangen haben soll.
Das klingt nach einer typisch deutschen Serie, Patentrechtsverletzung, wir machen da jetzt eine Netflix-Serie zu.
Und dazu habe ich noch ein paar Community-Zitate wieder mitgebracht. Sensationell, eine deutsche Serie, die mich von der ersten Sekunde anpackt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Das Ganze erinnert natürlich sehr an The Social Network, kann aber ganz gut mithalten. Endlich bekommt diese Geschichte von Terravision gehört. Terravision war leider seinerzeit weit voraus. Und wie schon so oft stehlen Konzerne Startups ihre Ideen, weil die eigentlichen Erfinder viel zu naiv sind. Da haben wir noch, da soll noch mal einer behaupten, ich hätte pauschal etwas gegen deutsche Filmproduktion. Stimmt nicht. Besser Beweis ist diese Serie, die ich als absolut sehenswert empfehlen kann. Eine tolle, herausragend inszenierte Unterhaltung, die sich bestens zum Bingen eignet.
Sehr schön. Das sind doch positive Stimmen. Da könnt ihr euch gerne dran anschließen. 4 Folgen bei Netflix. Jetzt anschauen. Und ich ziehe den nächsten Zettel. Und Max darf gleich weitermachen mit Cobra Kai Staffel 3. Staffel 4 kommt ja erst kurz vor Silvester. Aber Staffel 3 lief schon Anfang des Jahres. Also wir haben ein gutes Cobra Kai-Jahr dieses Jahr.
Vor allem, es ist das Cobra Kai-Jahr. Es ging ja am 1. sogar los. Mhm, und es endet am 31. Ja, mit Cobra Kai. Ja. Also das wird so schön umarmt, umrahmt von Cobra Kai. Bei Moviepilot hat die Serie eine Wertung von 8,1. Wenn ihr noch mehr oder ein bisschen ausführlicher was zu Cobra Kai hören möchtet, haben wir auch schon 2 Folgen dazu gemacht. Einmal Folge 76, da haben wir über die ersten 2 Staffeln gesprochen, warum die Serie so gut ist. Und könnt nochmal Folge 109 reinhören. Da haben wir über Staffel 3 dezidiert gesprochen mit, habe ich gesprochen mit Jenny und unserem Videoredakteur Yves. Ganz viel Liebe für die 3. Staffel. Genau, und das einmal groß, falls ihr noch nichts davon gehört habt, ist das Legacy-Sequel zur Karate Kid-Filmreihe, das so die Fehde der einzigen Kontrahenten Johnny Lawrence und Danny LaRusso viele Jahre später fortsetzt und um eine neue Generation von Karate Kids erweitert. Mit ganz viel Ehrfurcht vor dem Vermächtnis der Filme, interessanten Konzepten über Antagonisten und Protagonisten und jeder Menge Nostalgie. Und jetzt würde ich die Frage an euch geben, welches Dojo seid ihr? Miyagi-Do, Eagle Fang Karate oder Cobra Kai?
Na, Eagle Fang war schon auch irgendwie ziemlich cool. Aber
ja, das wäre mein Dojo jetzt.
Natürlich Miyagi-Do. Also seit
Anfang. Geh mal Bonsai schneiden.
Ja, genau. Wax on, wax off. Ne? Also ich bin großer Fan der Filme. Also ich mochte allein den ersten Film, kann ich rauf und runter gucken. Ich finde den so toll. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, eine Serie? Weil das lief ja zum Anfang nur auf YouTube Premium oder irgendwie so, bevor es dann ja rüber zu Netflix gegangen ist. Und als es dann bei Netflix war, dachte ich, na okay, komm, kannst ja mal reingucken. So, ein paar Stunden später war irgendwie die ersten beiden Staffeln durch. So,
die sind auch so schnell.
Ja, und du hast es schon richtig gesagt, so Ehrfurcht vor den Originalen. Ich finde es unglaublich. Also ich finde, Cobra Kai ist so eins dieser Beispiele, was man an Schreiberschulen irgendwie als das Beispiel anbringen sollte. Wie geht man damit um, wenn man irgendeine neue Sache schafft, die aber auf irgendwas Altem basiert? So. Und sie schaffen es ja trotzdem, wirklich eine eigenständige, gute Serie aufzubauen, wo ich immer die Meinung vertreten habe, du musst nicht mal die Karate Kid Filme gesehen haben und du verstehst trotzdem jeden Konflikt zwischen Johnny und Daniel, weil die Serie ist einfach so, klar macht es mehr Spaß, wenn du die Filme gesehen hast. Und,
mehr Tränen.
Genau. Aber du kannst halt auch wirklich als jemand, der wirklich mit dem Film gar nichts angefangen hat, kommst du so toll in diese Welt rein. Und natürlich gibt es viele, die sagen so, ja, das haben wir alles How I Met Your Mother zu verdanken, weil ein Barney Stinson ja immer erzählt hat, dass der wahre Held von Karate Kid ja nicht der doofe Daniel LaRusso, sondern der blonde Johnny Lawrence gewesen ist und so. Aber was du auch gesagt hast, ist, Max, so, dass man hier halt wirklich dieses Konzept von Gut und Böse wirklich umstellt und gerade auch Johnnys Geschichte, dieser ganzen Geschichte mal wirklich, Johnnys Seite der Geschichte, so, mal wirklich offenlegt und auch zeigt, was da so draus geworden ist und unglaublich, also wirklich tolle, tolle Serie. Ich bin jetzt schon wahnsinnig heiß auf Staffel 4. Der Trailer sah schon sehr, sehr toll aus. Ich bin echt wahnsinnig gespannt.
Bin ich auch sehr gespannt, ob sich da irgendwas verändert, weil Staffel 4 ist ja die erste, die dann auch wirklich für Netflix produziert wurde. Die dritte Staffel war ja noch damals für YouTube Premium produziert, die sie dann einfach so in den Giftschrank gepackt haben, bis Netflix sie dann irgendwann gekauft hat. Und jetzt ist es wirklich eine Netflix-Serie.
Ja, bin sehr gespannt.
Also, mindestens noch 10 Staffeln.
Ich bin auch erst dieses Jahr drauf aufgesprungen, weil ich nie so besondere Kindheitsgefühle mit Karate Kid verbunden habe. Hab dann aber alle Filme noch mal geguckt vorher, um vorbereitet zu sein, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt doch mal auf diesen Hype aufspringen. Und hab's nicht bereut. Ich feiere die auch total.
Und wie viele Staffeln wird es dauern, bis Hilary Swank kommt?
Ich wollte gerade sagen, ich will auf jeden Fall, dass Hilary Swank als aus Karate Kid 4 irgendwie noch vorbeikommt und uns auch tanzende Zen-Mönche bringt. sehr cool.
Wir werden es hoffentlich herausfinden. Und ich ziehe den nächsten Zettel. Und da steht drauf, WandaVision bei Disney+. Plus. Eine Marvel-Serie haben wir hier drin.
Stellvertretend.
Nee, für mich tatsächlich die eine Marvel-Serie. Also im Augenblick läuft ja gerade noch, zumindest während wir aufzeichnen, noch Hawkeye, die gerade ein guter Runner-up ist für WandaVision, weil ich tatsächlich sehr begeistert bin von Hawkeye.
Aha.
aber weil wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass quasi 2021 uns Marvel das erste Mal für zu Hause geliefert hat mit den ganzen Marvel-Serien. Und WandaVision zu starten, war natürlich auch ein mutiger Schachzug und wahrscheinlich irgendwo auch so ein bisschen so ein Risiko, weil wir natürlich in dieser Serie haben wir einmal die Geschichte von Wanda Maximoff nach den ganzen Ereignissen aus Endgame und auf einmal lebt sie halt mit Vision zusammen und alle Marvel-Leute da draußen wissen, Moment, Vision, der wurde doch kaputt gemacht. und hier gibt es ihn jetzt auf einmal wieder, aber auch in einem merkwürdigen Szenario mit alten Sitcoms und das ist, die ersten zwei Folgen sind auch noch im 4:3 und in Schwarz-Weiß und dann auf einmal ändert sich das und es kommt Farbe hinzu und wie diese Welt sich aufbaut. Ich fand's toll. Also ich muss erst mal sagen, allein dieses ganze Spielen mit den unterschiedlichen Sitcom-Genres und so ist fantastisch. Also da war Marvel wirklich sehr, sehr kreativ, bis sie mir dann im Finale tatsächlich wieder ein bisschen zu sehr Marvel wurden, inklusive Skybeam und hast du nicht gesehen. Aber so einfach dass also auch Paul Bettany und Elizabeth Olsen, so diese Chemie, die sie auch zusammen haben. So, also,
in allen Jahrzehnten.
Ja, also und wirklich auch sehr, sehr schön gemacht und auch liebevoll so diese ganzen Sitcom-Tropes irgendwie mit eingebunden, aber dann trotzdem immer noch so diesen Mystery-Vibe dazu zu haben, so irgendwas stimmt hier nicht, was ist das hier? Und das war ja auch so die Serie, wo sowohl ich als auch mein guter Freund und Kollege Yves vom Moviepilot sehr happy waren, dass Disney Plus gesagt hat, wir hauen das nicht sofort raus, sondern Woche für Woche. Es hat natürlich wunderbar dazu angeregt, sich Theorien aufzubauen und oh, hier hast du dieses Hexagon gesehen. So, was kann das bedeuten? Und
die
so.
Kakerlake.
Ja, und so, der Hubschrauber und was ist mit dem Bienenzüchter geworden? Und da finde ich, waren sie echt sehr, sehr cool. Und so sehr ich auch zum Beispiel Loki mag, ist WandaVision für mich immer noch so die Serie, die wirklich so ein krass neues Konzept einfach auch umarmt hat und wirklich so was fürs Auge geliefert hat, wo ich mir echt denke, wird da auf jeden Fall irgendwann nochmal gebinged und dann so wirklich am Stück. Ganz, ganz toll.
Und es wirklich, die hat sowas geschaffen, was es halt jetzt so im Streamgestöber oder im Seriengestöber halt, was kaum noch gibt, dass du wirklich eine Serie findest, wo wirklich kollektiv wirklich viele Leute Woche für Woche mitfiebern. Und ich glaube, es gab dieses Jahr keine so große Serienobsession für mich wie WandaVision, wo ich wirklich nächtelang Reddit-Foren durchforstet habe und mir alles durchgelesen habe.
Ich habe mich so ein bisschen an meine Lost-Zeiten zurückerinnert, wo man irgendwie nach jeder Episode durchs Internet geforscht ist, so, was könnte dies bedeuten? Was könnte das bedeuten? Und das ist was finde ich selbst Loki nicht ganz so geschafft. Ich mag Loki auch sehr, sehr gerne. Aber da war dieses krasse Konzept aus WandaVision nicht so da. Deswegen ein sehr, sehr toller Start für Marvel Phase 4 mit WandaVision tatsächlich.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da gehen wir mit. Das war die beste Marvel MCU-Serie dieses Jahr und da muss man nicht dran rütteln. Dann ziehe ich unseren drittletzten Zettel und schaue da drauf. Es ist ein blauer, das heißt, der gehört mir. Und da steht drauf Heels. Das ist eine Serie, die bei Stars Play lief, also wahrscheinlich sehr, sehr weit unter dem Radar der meisten Serienschauer. Könnt ihr also bei Amazon zum Beispiel im Channel dazu abonnieren. Und es hat aktuell eine Community-Wertung von 7,3, 8 Episoden. Und ich mag diese Serie so, weil es im Jahr dann doch immer wieder Serien gibt, die mich überraschen. Wo ich denke, ich schau mal rein, mal gucken, was das ist. Irgendwie ein paar Stars spielen mit. Und dann bin ich so überrascht und überrollt worden, dass mir das gefällt, was ich da sehe. Weil es ist immerhin ein Sportler-Drama über Wrestler. Oh. Also nicht unbedingt das, wo ich sage, das ist so meine erste Anlaufstelle, wenn es um Serien geht, Sportler-Dramen aus den USA. Und trotzdem hat die mich dann so vereinnahmt, dass ich da Woche für Woche immer wieder sehr, sehr gern reingeschaut habe. Es geht um zwei Brüder, die Wrestler aus Familientradition sind. Die Spades, Jack Spade, gespielt von Stephen Amell, den wir alle als Arrow kennen. Oder und der jüngere Bruder heißt Ace Spade, Alexander Ludwig, zum Beispiel aus Vikings bekannt. Und der eine, der ist so der Planer, der überlegte Familienmensch, der irgendwie dieses Familienunternehmen am Laufen halten will, der spielt im Ring den Heel, also den Bösewicht. Es gibt ja immer Rollen. Und dann haben wir Ace, der eigentlich der Hitzkopf und Unruhestifter ist, der spielt im Ring so Face, also den Guten, den Helden, der da auftritt. Und wie die dann auch so außerhalb des Rings aufeinanderprallen als Familie, aber gleichzeitig versuchen, das Unternehmen zu halten nach dem Selbstmord des Vaters und irgendwie unterschiedliche Ambitionen und Vorstellungen vom Sport haben. Der eine will unbedingt berühmt sein und geht dann da eher in die Richtung, Hauptsache, ich komm irgendwie groß raus. Und der andere sagt, wir müssen irgendwie die Leute hier zu uns in diese Kleinstadt holen und nicht in die großen Rings da irgendwo außerhalb. Das war für mich ein unglaublich spannender Einblick in diese Sportwelt, die mir davor gar nicht so bekannt war. In den Kampf um Publikum und vor allem aber auch natürlich auch in die Familien und die charaktergetriebenen dramatischen Entwicklungen, die sich da bahnbrechen. Also das war für mich eine total runde, schöne Sache, die ich so nicht erwartet hatte und die ich deshalb unbedingt weiterempfehlen will. Der Serienschöpfer Michael Waldron, der hat dieses Jahr noch eine Serie gemacht namens Loki. Und das ist der kleine Bruder, sage ich mal, des MCU, aber ganz, ganz was anderes. Und ich bin auch sehr froh, dass Staffel 2 auf jeden Fall kommen wird und es weitergeht, denn ich will einfach wissen, wie es mit diesen Brüdern vonstatten geht. Da kommen auch eine Entwicklung dazu, die ich nicht erwartet hatte am Anfang. Und kann ich empfehlen. Habt ihr da mal reingeguckt oder von gehört zumindest schon?
Heute, jetzt in diesem Augenblick das erste Mal.
Ich habe damals den Seriencheck dazu geschrieben. Ich finde sie auch sehr toll. Am Anfang der Serie dachte ich noch, ja, das ist mir ein bisschen zu sehr das Bild auf die Männer in der Serie und die Frauen waren wirklich so Randfiguren, aber das weicht sich so in der zweiten Hälfte wirklich auf und da werden wirklich auch die Frauen im Leben der Ace-Familie dann mit groß thematisiert.
Das stimmt.
Also und auch so das Bild von Frauen im Wrestling, das wird ja auch noch mit.
Und das ist schön, dass man ja anknüpft an einen Punkt, wie wahrscheinlich das Ist-Bild eher ist und dann da versucht, an einen Punkt zu kommen, wie es sein könnte oder wie man damit umgehen sollte. Ja. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Heels by Stars Play. Ich ziehe den vorletzten Zettel. Max, es ist Pose Staffel 3.
Woo, live, work, pose. Das ist eine FX-Serie, genau. Und die gibt es in Deutschland, kann man die bei Netflix gucken. Und da gab es dieses Jahr die dritte und auch schon letzte Staffel, das große Finale. Die Serie hat beim Moviepilot bei der Community eine 8,1. Also eine richtig gute Serie. Und dann gab es jetzt 8 abschließende Folgen, die während der Pandemie gedreht wurden. Falls ihr noch ein bisschen mehr zu Pose hören wollt, ich habe mal geguckt, wir haben eine Pose-Folge, das ist Folge 4. Oh. Lange, lange ist es her. Da habe ich mit Matthias und Andrea über Pose und Queer Eye gesprochen und einmal ganz grob zusammengefasst die Serie. Es geht um ist eine Geschichte von einer Gruppe von Transpersonen of Color und ihrer Wahlfamilie im New York der 80er Jahre vor dem Hintergrund der Ballroom-Culture. So, das ist so ganz grob gefasst. Und in der dritten Staffel macht die Serie einen Zeitsprung ins Jahr 1994 und thematisiert dort so die völlig veränderte Ballroom-Culture, die AIDS-Krise und ihren Einfluss auf das Leben der Menschen der LGBTQ-Plus-Community zu der Zeit. Und Staffel 3 ist wirklich ein ganz berührender Abschied von den einzelnen Charakteren in der Serie, von diesen ganzen, das ist wirklich so eine Wahlfamilie, das House of Evangelista, was sie da gegründet haben. Und die Serie ist dabei teilweise schon ein bisschen märchenhafter, so ein Was-wäre-wenn-Blick auf die Realität und so mit mehr Fokus auf Freude und Hoffnung am Ende als das Leid, was eigentlich die Realität gewesen wäre.
Ist aber auch eine Netflix-Serie, die ihr Ende planen durfte, oder? Die wussten vorher, dass die dritte die finale Staffel ist?
Genau.
Sehr schön, dann konnte das, das also ist immer gut, ja, ne? Wird man nicht in der Luft hängen gelassen.
Ja, ja, absolut.
Dann widme ich mich dem allerletzten Zettel.
Was könnte das nur sein?
Sebastian fragt sich natürlich schon, was es sein könnte. Es ist natürlich Midnight Mass bei Netflix mit einer 6,8 bei Moviepilot, aber der einzigen Horrorserie, wenn ich das richtig sehe, heute.
Mhm. Ja. Und jetzt darfst du predigen.
Genau, ich predige jetzt. Erstmal muss ich tatsächlich predigen, dass ich durchaus verstehen kann, warum so eine geringe Wertung, 6,8, gleichzeitig tue ich mich bei Midnight Mass so ein bisschen schwer, es als Horrorserie zu bezeichnen. Mhm. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Mike Flanagan hat ja sich einen Namen gemacht, jetzt vor allen Dingen durch seine beiden Netflix-Serien Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor. Zwischendurch hat er dann auch noch Dr. Sleep gemacht, diesen Film mit Ewan McGregor, die Fortsetzung zu Shining. Ganz, ganz davor hat er Oculus gemacht mit Karen Gillan, den ich tatsächlich echt ziemlich gut finde. Und wenn man sich Oculus anguckt, merkt man so ein bisschen, was später dann in Spuk in Hill House tatsächlich irgendwie auch von ihm noch so in Serie gemacht wurde. Und Midnight Mass ist halt nochmal wieder was ganz anderes. So. Also ich habe nur gehört, Mike Flanagan, habe gesehen, seine Frau spielt ja auch wieder mit, die ja in jeder seiner Serien mittlerweile mitspielt. Und dachte, ja, kann ja nicht schlimm werden. So. Und ich war erst ein bisschen irritiert, weil wir sind auf einer kleinen Insel, so eine kleine Dorfgemeinschaft und ein neuer Pfarrer kommt an. Und sie vermissen alle ihren alten Monsignore und denken sich, ja, okay, gut, dem geht's wohl nicht so gut. Der ist irgendwo auf dem Festland und im Krankenhaus. Und deswegen hat man uns diesen neuen Pfarrer geschickt und der versucht sich dann da natürlich irgendwie in dieser eingeschworenen Gemeinschaft so ein bisschen zu etablieren. Und ja, auf einmal passieren merkwürdige Dinge. Es landen auf einmal irgendwie viele tote Katzen oder waren es Fische irgendwie am Strand. Und auf einmal geht ein junges Mädchen, die jahrelang querschnittsgelähmt war, kann auf einmal wieder gehen. Und es passieren wunderliche Dinge und Wunder auf dieser kleinen Insel. Und irgendwie scheint alles mit diesem Pfarrer, Pastor, wie auch immer, zu tun zu haben. Und wie gesagt, ich finde, so in den ersten paar Folgen hat man so ein bisschen diesen Horroraspekt noch da, weil man sieht ja dann auch so eine irgendwas im Dunkeln, so, ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber der Hauptfokus liegt ja, finde ich, für mich schon mehr wirklich auch wieder das, was Mike Flanagan eigentlich immer ganz gut macht, so auf diesen Geschichten der Menschen. Und hier, jetzt haben wir natürlich noch mal viel mehr so dieses ganze Thema der Religion. Und das artet halt manchmal, und deswegen sage ich auch, ich verstehe durchaus, wenn man sagt 6,8, es artet halt manchmal sehr in extrem langen Monologen aus, wo du dir denkst so,
da dachte ich auch erst, liegt das an der Pandemie? Die haben die ja in der Pandemie gedreht, die Serie, dass sie einfach nur
Leute auf die Insel gekarrt haben und sagen, macht mal.
Nur zwei Leute und ihr redet jetzt mal 10 Minuten am Stück.
Ja. So. Und manche dieser Dialoge, ich weiß, es gibt einen Dialog, wo es irgendwie darum geht, so, was glaubst du passiert nach dem Tod? Den fand ich so ein bisschen, ist manchmal ein bisschen anstrengend. Es gibt aber zum Beispiel einen, den finde ich großartig. Wir haben auf dieser Insel ja auch von dem großartigen, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Raoul Cooley, der ja auch bei iZombie mitgespielt hat. Er spielt einen muslimischen Sheriff, der halt hier in dieser sehr katholisch angehauchten Community bei den einen oder anderen natürlich nicht so gut ankommt. Und es gibt eine wirklich großartige, und das ist wieder eine dieser großartigen Sequenzen mit Dialogen, wo er und Beverly, die quasi rechte Hand des Pfarrers, die sich auch an der Schule irgendwie so für den Religionsunterricht einsetzt und so, die beiden geraten bei so einem Elternsprechabend aneinander. Weil er als Muslime möchte nicht unbedingt, dass sein Sohn mit einer Bibel nach Hause kommt und darauf entbrennt halt so ein sehr großer Streit zwischen den beiden, den er verdammt clever auch argumentiert. Und da finde, da merkt man halt, dass so Mike Flanagan sich wirklich auch beschäftigt, wirklich intensiv beschäftigt hat mit verschiedenen Religionsansichten. Und wie da halt unterschiedliche Welten aufeinanderprallen, die aber trotzdem auch irgendwo miteinander koexistieren können, wenn sie dann halt einfach
miteinander
offen dafür sind und miteinander reden. Und ich mag einfach, wie dieser Film, weil es fühlt sich wie ein langer Film an, wie diese Serie so diese einzelnen Figuren wirklich auch dekonstruiert. Auch dieser Pfarrer, der eigentlich nur Gutes tun möchte, wie er so ein bisschen korrumpiert wird, auch gerade von dieser Beverly und auch von den anderen Sachen, die ich jetzt hier nicht so spoilern möchte. Und auch tolles Finale. Also da gibt es so Momente, da war ich echt fertig mit den Nerven. Und nachdem ich tatsächlich Bleiben Männer nicht so mochte, war ich hier wieder sehr fasziniert, weil das ist, glaube ich, auch so eine, ich muss sie, glaube ich, wirklich irgendwann nochmal gucken, einfach, weil ich jetzt auch mit einem anderen Mindset reingehe, weil vorher
man dachte ich, am Anfang nicht, wo es hingeht.
Und ja, und vor allem, du denkst halt wirklich so, okay, es wird jetzt so eine Horrorserie, aber ich finde, da ist, klar sind so Horrorelemente irgendwie drin, aber es ist doch irgendwo mehr Drama als
es gibt ja auch Horrordramen, man
ja, muss klar. es ja nicht nur ist halt, schaffen. Der Horror kommt eigentlich mehr durch die Menschen und wie die halt auf bestimmte Sachen, die ihnen gerade nicht passen oder die sie nicht kennen, dann irgendwie reagieren, fand ich tatsächlich sehr stark, hat noch sehr, sehr lange nachgewirkt. Also ich glaube, das ist so eine der Serien, die, um deine Frage vom Anfang irgendwie aufzugreifen, Esther, neben den ganzen Marvel-Sachen, glaube ich, ist Midnight Mass so eine der Serien von 2021, die mir wahrscheinlich so am längsten noch im Kopf bleiben wird.
Ja, geht mir ähnlich. Definitiv meine Lieblings-Horror-Horror-Drama-Serie dieses Jahr. Und ich weiß, dass viele halt diesen ultimativen Slowburn, den wir da haben, nicht mögen. Also wenn sich das so alles ganz langsam entfaltet. Aber ich liebe das, weil man halt dann Zeit für die Charaktere hat und sieht, aus welcher Ecke es kommt und wo es hingehen könnte und noch ein bisschen mitdenken kann. Und wenn dann noch so auch richtig schwer gesellschaftliche Thematiken, du mochtest die Todeskonversation nicht, aber sowas auch noch mit reingebracht wird, dann hat das noch einen gewissen Tiefgang, den so die Jumpscare-Sachen, die man mal schnell im Kino wegguckt, nicht mitbringen.
Ja. Dabei hat sie mir das Herz gebrochen, als sie dann nochmal rezitiert wird im späteren Verlauf.
Ja, okay, dann bricht sie einem wirklich das Herz zu, aber da merkt man halt auch, wie gut das alles irgendwie so konstruiert und geschrieben ist, dass es dann irgendwo immer wieder zurückkommt. Ja.
Aber es ist so witzig, über diese Serie zu sprechen, ohne drüber zu sprechen, worum es eigentlich geht. Das hatten wir schon mal im Podcast, wo wir so einen kurzen Check zur Serie gemacht haben.
Aber wir wollen einfach nicht spoilern, weil ihr das selber erleben müsst.
Oder auch, mit welchen Filmen und Serien würdest du es vergleichen? Nee, das sage ich jetzt lieber nicht.
Ja, also ist auch wirklich schwierig und vor allem das Lustige ist halt, wie die Serie auch so mit deinen Erwartungen spielt. Und ich glaube natürlich ist auch dieser Twist so ein bisschen das, wo Leute dann wahrscheinlich sagen so, Naja, so, das wollte jetzt irgendwie nicht so.
Aber der ist so gar nicht so das Große. Also es ist jetzt nicht so eine Serie, die auf einem Twist aufbaut, weil den habe ich so nach 2 Folgen, glaube ich, schon kommen sehen.
Mhm. Ja.
Aber dazu nicht so viel.
Genau,
dazu da rede ich nicht.
Guckt sie einfach.
Trotzdem ist es am Ende einfach eine runde Sache, die sich wirklich dann einbrennt ins Gedächtnis.
Ich bin jetzt schon sehr gespannt. Mike Flanagan hat ja angekündigt, er wird demnächst The Fall of
House of Usher
machen von Edgar Allan Poe. Wieder gefühlt mit allen Leuten, die er sowieso schon in seinen Serien hat, plus Mark Hamill.
Mhm. Aber erstmal kommt, glaube ich, noch The Midnight Club oder irgendwas mit Midnight war doch noch.
Genau, das ist diese Jugendhorrorserie, die noch kommt und noch irgendwie Something is Killing the Children, da steckt er auch noch mit drin.
Also der Mike hat sehr, sehr viele. Fans, ja, die kommen auf ihre Kosten auf jeden Fall jetzt noch. Der ist jetzt groß dabei und das freut uns sehr. Wollt ihr noch was abschließend loswerden? Wir sind jetzt nämlich am Ende. Etwas mitgeben unseren Serienzuschauenden für dieses Jahr, für nächstes Jahr. Gute Wünsche, gute Nerven zum Durchhalten. Es werden immer mehr Serien.
Ich finde, alle diese Streaming-Dienste sollten sich gemeinsam mal dazu entscheiden und sagen, okay, wir produzieren jetzt ein Jahr nichts.
Dann können wir aufholen.
Dann können alle mal so ein bisschen aufholen, weil das ist immer so mein Problem. Ich weiß jetzt schon, okay, also Witcher muss ich jetzt direkt dann gucken, Cobra Kai muss sofort geguckt werden, aber so mir fehlt immer so ein bisschen, deswegen finde ich es ganz schön, dass ich jetzt hier bei euch in diesem Podcast gesessen habe, weil mir dann denke, okay, gut, da sind hier noch ein paar viele Serientipps, die ich mir merken muss, aber ich habe immer das Gefühl, so, wenn ich gucke bei Netflix und Amazon, so täglich neue Filme und Serien. Ich bräuchte so einen Klon von mir, der einfach nur noch zu Hause sitzt und Serien guckt und mir danach sagt, welche davon gut ist und welche nicht.
Das ist wirklich so ein Überangebot und so kleine Serienperlen sind wirklich immer schwerer zu entdecken. Ja. Weil die ganze Aufmerksamkeit dann immer nur auf den großen Netflix-Hit ist und die haben auch meistens nur so eine Halbwertszeit von 2 Wochen und dann spricht keiner mehr drüber. Genau, also es fehlt wirklich so ein langer Serienhype, wo lange Leute drüber sprechen. Also sowas wie Game of Thrones, weiß ich nicht, ob es das nochmal geben wird. Ja, also WandaVision kam vielleicht daran.
Ich hoffe tatsächlich auch, dass mal, weil ich meine, so gefühlt hatte so jedes Jahrzehnt irgendwie so seinen großen Serienhype. So, das war früher natürlich vielleicht noch einfacher, weil du halt auch nicht so viele hattest. Aber jetzt ist es natürlich echt ein bisschen schwer, unter diesem ganzen Wust an Serien wirklich irgendwie so die Serie zu finden, wo die vor allen Dingen auch wirklich so alle anspricht, so, wo jeder sich auch irgendwo in irgendeiner Figur dann wiederfindet und man gemeinsam brezelt, lacht und weint und keine Ahnung, so Game of Thrones war, glaube ich, wirklich so, dass egal wie man nun zum Ende steht oder so, aber das versuche ich Leuten immer zu sagen, die sagen, ja, Game of Thrones ist scheiße. Nein, Game of Thrones ist nicht scheiße. Game of Thrones hat es geschafft, trotzdem irgendwie über 8 Staffeln so die Leute so zusammenzubringen. Und es war irgendwie wie so ein Ereignis. Und du hast Freunde nach Hause eingeladen. So, ach komm, wir gucken jetzt eine neue Episode oder sowas. Ne? Und jetzt ist irgendwie so gefühlt, jeder guckt halt seinen Scheiß für sich. Netflix haut das immer schön alles an einem Tag raus. Und dann entweder du bingst es oder nicht. Aber wenn du es nicht bingst, dann musst du aufpassen, weil hier, Spoiler, Instagram, sonst wo. Ich finde es lustig, dass eine Florence Pugh gefühlt auf Instagram ihren eigenen Auftritt bei Hawkeye irgendwie gespoilert hat, wo ich das auch gesehen habe. Ich hatte die Folge gesehen und so, okay, vielleicht hättest du noch einen Tag warten sollen oder so für all deine Fans, die jetzt noch nicht gerade so in der Zeitzone sind, dass sie die neue Folge schon gesehen haben. Aber,
aber dass sie dann gesperrt wurde.
Das ist auch ein bisschen merkwürdig, aber gut, ist ein anderes Thema.
Aber deshalb gibt es ja uns das im Überangebot der Serienlandschaft, wir vielleicht auch ein bisschen Überblick bieten, was sich lohnt, gerade jetzt am Jahresende.
Dafür sind wir da.
Also ich finde, wenn Olaf Scholz zuhört, ich nominiere Max für ein Bundesverdienstkreuz für seine Dienste im Seriengucken bei was über 300 Staffeln und keine Ahnung was. Ich finde, sowas muss auch mal geehrt werden.
Ja, das stimmt. Danke, Max, fürs viele Gucken.
Für deinen Dienst an
der Menschheit. Thank you for your service.
Genau. Deinen Dienst an der Menschheit.
Danke natürlich auch dir, Sebastian, dass du hier dazugekommen bist und mit uns über Serien geredet hast.
Immer wieder gerne. Also wenn ihr irgendwann nochmal über Cobra Kai abspasten wollt, so, dann bin ich ja auch gerne dabei.
Es kommt ja auch nächstes Jahr das große Walking Dead Finale.
Das ist ein guter Plan, das gefällt mir jetzt schon. Ja. Aber danke natürlich auch an euch da draußen, unsere lieben HörerInnen, die ihr immer so fleißig uns zuhört, auch anschreibt. Gerne, gerade jetzt nach dem einen Jahr, lasst uns wissen, was sind denn eure besten Listen? Was hat euch besonders gefallen? War vielleicht was dabei, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was unbedingt erwähnt werden muss? Dann reichen wir das gerne in der LeserInnen-Post nach in den nächsten Episoden. Und ansonsten, klar, wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert den Podcast gerne bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. Ihr kennt eure Plattform. Bewertet uns mit 5 Sternen, damit wir möglichst sichtbar werden. Schickt uns Feedback und Verbesserungswünsche. Gerne auch Sprachnachrichten an podcast@moviepilot.de. Folgt uns auf Twitter unter streamgestoeba geschrieben. Und wenn ihr Max noch weiterverfolgen wollt, dann tut das gerne in allen Variationen von Wieselmax bei Moviepilot Twitter und Instagram. In allen Variationen von Strawstar bei mir, bei Moviepilot Instagram und Twitter. Und dich natürlich, Sebastian, kann man, wir sollen das noch unbedingt noch mal betonen, leinwandliebemäßig lieben.
Der gute Tobi, mein Leinwandboss, wird sich sehr freuen, dass wir Leinwandliebe noch mal erwähnen. Genau, ja.
Also, wenn ihr nicht nur Serien, sondern auch Kinofilme mögt, dann hört gerne beides. Genau, wir gehören da zusammen. Und ansonsten sage ich, genießt das Jahr, lasst es ausklingen, ein paar frohe Weihnachtsfeiertage und streamt was Schönes. Tschüss.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.